Oh, eine Katze.
Miau.
Passt ja zur Folge.
Ja.
Ja. Hallo zusammen. Hallo, liebe Freunde und Freundinnen der Silbervögel. Nach langer Zeit, nach abenteuerlicher Reise durch das Internet, nach mehr als 7 Prüfungen, nach einer Hochzeit und den Flitterwochen. Stefan, jetzt was muss ich noch? Nach einer Doktorarbeit? Kann man das sagen, mal das so?
Bachelorarbeit.
Okay, Entschuldigung, ja, ich habe ja keine Ahnung von sowas. Nach einer Bachelorarbeit und nach Irrwegen mit einem neuen Kumpanen in einer anderen Dimension ist sie heute da. Die finale Folge der Silbervögel. Zumindest, was den Stein der Machtzyklus angeht. Und damit begrüße ich alle, die hier zuhören und natürlich den wahnsinnigen Fanboy, aka Stepan!
Willkommen, meine lieben Freunde!
Und wir sind, wie ihr wisst, wie ihr vielleicht gelesen habt und wie ich, glaube ich, auch schon in der letzten Folge, in der ich dabei war, mal gesagt habe, mittlerweile zu einem Trio angewachsen. Und ich begrüße den einzig wahren Tom Groth. Den Jan, hallo. Jan oder Jan, wie spricht man dich eigentlich aus?
Das könnt ihr euch aussuchen. Ich weiß gar nicht, was das Original ist. Einfach, es ist auch so, wie die Leute so auf mich reagieren. Mhm. Wenn ich sauer bin, sagen sie immer Jan.
Ja.
Wenn sie was wollen, kommen sie an, Jan.
Ich habe das in einem anderen Podcast schon mal erzählt. Ich habe einen Onkel und einen Cousin, also Vater und Sohn. Und der Vater heißt für mich Jan. Und der Sohn heißt für mich Jan Philipp. Vielleicht hängt das mit dem Doppelnamen zusammen.
Vielleicht.
Aber vielleicht ist es einfach nur, um die beiden für mich persönlich zu unterscheiden.
Ja, und die Holländer sagen Jam. Wie okay, das eben ist. Ja, ich freue mich, dabei zu sein. Eine große Ehre, die ihr mich mit an Bord geholt habt. Und ich gebe mein Bestes. Wir haben ja schon in einer anderen Dimension ein bisschen rumgeschnuppert. Und ich war ja schon bei Folge 13 dabei. Jetzt Folge 24. Was für eine Doppelehre. Der Abschluss des großen Stein der Machtzyklus. Das, was allen Antenna-Fans in der Gesamtheit wohl am besten in Erinnerung ist. Ja, gespannt, ob diese Folge hält, was sie verspricht. Was?
Ja, das dürfen wir sein. Und es gibt sogar der Grund, warum das so lange gedauert hat. Wir haben den Stein der Macht erhalten und dann haben wir da halt ein bisschen rumgespielt. Und dann kam irgendwann Uwohu, der Zeitenwächter, und hat gesagt, na, so geht das aber nicht. Denn ich habe mir zuerst vom Stein der Macht gewünscht, dass ich immer recht habe. Hat der Stein gesagt, alles klar, du hast noch 2 Wünsche frei. Und ich dann so, nein, Stein der Macht, ich habe noch 3 Wünsche frei. Und der Stein der Macht nur so, verdammt, du hast recht. Und dann hieß es, das sei Machtmissbrauch. Also bitte.
Ist dieser Uhuru oder Uhura oder wie immer der heißt, der
Lieutenant
wird doch
gesprochen. Ist er doch.
Ja, genau. Ja.
Nein, Uwohu, der Zeitenwächter, das ist eine Figur aus Der neue Superheld.
Und der wird gesprochen von Steve Urkel, oder?
Korrekt, von Santiago Cisme, heutzutage eher bekannt als die Stimme von SpongeBob. Und ja.
Santiago del Cisme, wer kennt ihn nicht?
Richtig.
Und natürlich Steve Urkel. Heidi Ho,
ihr Winslows.
War ich das etwa?
Ja, und er hat auch Vegeta gesprochen eine Zeit lang in Dragon Ball Z.
Ja, tatsächlich. Das ist, diesen Anime ist echt super. Aber ja, ich habe gerade noch gedacht, als Thomas Stefan vorgestellt hat, Stepan, da habe ich an Stefan Urkel gedacht, habe mir vorgestellt, wie Stefan sich in diesen Transformator stellt und als Stefan dann rauskommt.
Der beste Charakter ist immer noch Bruce Lee Urkel. Da kann mir keiner was anderes erzählen.
Stefan könnte das ja, ne? Wenn er beim nächsten Mal hier erscheint und dann vielleicht ohne Brille und die Haare kurz geschnitten, das wäre ja schon so eine Transformation.
Ja, ja. Oder also ganz jetzt nicht wild, offen, so Old Pit Style.
Ja, it's been a while. Die letzte Besprechung mit mir war am 20.04., also da ist die rausgekommen. Und in der Zwischenzeit hatte ich mir aufgeschrieben, ich habe letztens, das ist jetzt auch schon länger her, habe ich Rocky 2 geguckt, zum ersten Mal. Ich habe noch nie die Rocky-Filme gesehen in meiner Jugend, Kindheit, wie auch immer, und habe gedacht, die muss ich mal nachholen. Und bei Rocky 2 bin ich mir sehr, sehr sicher, der Ringsprecher am Anfang, der wird gesprochen von Klaus Miedl. Da habe ich gesagt, das ist doch Zweistein, der hier den Rocky-Kampf ankündigt. Fand ich sensationell. Das habe ich mir damals aufgeschrieben. Da war es noch ganz frisch. Die Erinnerung ist ein wenig verblasst an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir versuchen immer, Termine zu finden. Ich habe den beiden auch freigestellt, eigentlich diese Folge ohne mich aufzunehmen. Aber das wollten sie nicht. Von daher habe ich gesagt, da müsst ihr noch auf mich warten. Ihr wisst, dieser andere Podcast über 4 Freunde aus der Milliardenstadt, der hat mich relativ fest im Griff. Und da ist sehr viel Zeit vonnöten neben Arbeit, Freizeit, was man sonst so macht. Im Regen joggen gehen, wie gerade eben. Aber heute sind wir hier und wir versuchen natürlich jetzt vielleicht dann auch die 25 schnell folgen zu lassen. Und das ist nochmal mein Angebot an euch beide. Wenn ihr nicht auf mich warten wollt oder könnt, dann macht auch selber die Folgen und ich höre mir die an und spreche in unpassenden Momenten aus dem Off was dazwischen. Kann ja vielleicht auch ganz witzig sein.
Das finde ich also, auch. Können wir gerne sagen. Idee.
Können wir mal für 25 vielleicht ja mal ausprobieren.
Genau, richtig machen richtig. Wir so.
Ansonsten willkommen bei Audio Alpha Raum. LFFJ, wuhu, LFFJ, wuhu, Jan Futura Vorbett mit einer neuen Note.
Ja. Und Mimo die Pfote.
Ah ne, das war eigentlich Laura. Aber wo du es gerade erwähnst, wir hatten es ja gerade eben von Steve Urkel. Und der eine Sprecher, den wir in Folgenbesprechung 4 von Die Neue Dimension hatten, da war einer dabei, der hat den Eddie Winslow gesprochen.
Ja.
Und da sind wir auch noch so drauf gekommen, also wer die Neue Dimension Folgen nicht hört, das sind die beiden Synchronsprecher.
Warte. Was heißt das, wer die neuen Dimensionsfolgen nicht hört? Redest du jetzt von den, ja, und von euren Besprechungen?
Ja, von unseren Besprechungen.
Ja, ja, aber genau. Das geht ja nicht. Wenn man diesen Podcast hört, dann hört man gefälligst alle Folgen. das gehört ja wohl dazu. Diese Option, Stefan, die darfst du den Leuten gar nicht geben.
Ja, aber es ist doch wichtig für die Leute, weißt du, heutzutage, die Gen Z, weißt du, die cool Kids, die sagen immer, das ist crazy und die haben nicht so viel Zeit, dann...
Alles wird halt maximal einmal gehört. Ja? Aber worauf ich hinaus möchte, ich habe mit meiner Frau, wir haben uns letztens Isnogut angeguckt, dann hat sie auf einmal gemeint zu dem einen da, der Kalif, der hört sich an wie Professor Futura. Ich dann so, was? Und dann habe ich das mal nachgeguckt und ja, die neue Dimension Professor Futura hat denselben Sprecher wie der Kalif von Isnogut. Und Isnogut, also Michael Pan, ist der Mimo-Sprecher in Die Neue Dimension.
Deiner Frau ist das aufgefallen vor dir, Stefan. Das ist aber eine schwache Leistung. Also das hätte ich nicht von dir erwartet. Schäm dich.
Ich weiß nicht, ist euch Isnogut, Thomas, ist dir Isnogut bekannt?
Habe ich noch nie gehört.
Ich auch nicht, tatsächlich.
Was ist das
denn? Okay, also, das ist eine Comicreihe von René Goscinny.
Okay, den kenne ich.
Und ist in Frankreich sehr beliebt, hat auch dazu geführt, dass es dann später eine Animationsserie gab. Die gab es dann auch später in Deutschland. Und die Prämisse ist, es spielt im Bagdad des 9. bis 10. Jahrhunderts. Es geht um den Großvisier Isnogut. Und der möchte unbedingt Kalif werden anstelle des Kalifen. Mhm. Dann habe ich so den Witz gebracht, dass halt Mimo ja Genie anstelle des Genies werden möchte. Und das wäre doch jetzt auch mal eine interessante Fantheorie, dass Mimo jetzt nur, dass der sozusagen der Isnogut von Jan Tenner ist und immer Genie anstelle des Genies werden möchte.
Was ist denn bei dem? Ist bei dem gar nichts gut oder ist der immer hervorragend?
Also er heißt Isnogut.
Okay.
Und das ist halt auch so ein Witz, den sie da halt entsprechend haben. Vor allen Dingen Das Intro ist halt ein richtiger Ohrwurm. Ist nur gut, der Großvisier gewinnt niemals. Was denkt denn ihr? Denn wird es zu verrückt. Kalif geht vielleicht noch etwas schief. Das könnte man einfach nur super umtexten. Mimo an einer Tour gewinnt niemals. Was meint ihr nur? Denn denkt er zu verrückt, Professor, kriegt er was auf den Prozessor. Aber jetzt genug.
Ja, das wäre glaube ich, lustig, wenn wir das kennen würden. Aber gut, vielleicht haben wir ja, die Fans draußen können ja sich im Forum austoben.
Korrekt.
Okay,
ja,
Schluss mit lustig.
Oder?
Befreiung der Erde.
Ja, jetzt wird's ernst mit der Befreiung der Erde.
Ja, Stefan, ich würde sagen, Walter deines Amtes, Folge 24. Habe ich was vergessen? Warte mal. Normalerweise spricht der Gorgon ja immer noch den Klappentext, ne?
Klappentext.
Alles vergessen.
Und dann machen wir noch das Cover.
Folge 24. Befreiung der Erde. Mit Hilfe des Steins der Macht können Jan Tenner und seine Freunde den Sperrgürtel der Leonen durchdringen und zur Erde zurückkehren. Was sie dort antreffen, ist entsetzlich. Die mächtigen außerirdischen Leonen durchbohren die Erde wie besessen nach Uran. Jan Tenner weiß, dass nur noch ein raffinierter Plan helfen kann. Mutig setzt er alles auf eine Karte. Ja, dann können wir uns eigentlich ums Cover kümmern, oder?
Das Cover.
Ja, Stefan, was siehst du?
Also, wir sehen Jan Tenner, der ist ja in einer Kampfpose, ist mit dem rechten Bein nach vorne, hat die Fäuste geballt, rechter Arm ist bereit, ihm einen Kinnhaken zu verpassen und ansonsten hat er halt schon mal mit der linken Faust zugeschlagen und zwar einen Leonen mit einer Krone Und der Leone hat, wie gesagt, er hat eine Krone, hat einen hellblauen Brustpanzer, einen goldenen Gürtel und eine rosa Leinenhose mit hellbraunem Überzug. Und er trägt auch 4 hellbraune Handschuhe. Der Leone hat ein hellgelbes Fell. Und ja, wenn wir die Geschichte hören, das ist Zomal, der Herrscher des Leonenreiches. Und im Hintergrund sehen wir lauter bunte, also es ist eine Wand also von einem Raumschiff, wahrscheinlich der Silbervogel. Und es ist relativ bunt, so mit grün, hellblau, lila, rosa, so verschiedene Farben halt.
Sehr farbenfrohes Raumschiff da, die Leonen.
Vielleicht korrekt. Eines der farbenfrohsten Cover.
Ja, seine Kleidung passt zu den Paneelen im Hintergrund. Also
aber sie erweckt für mich jetzt nicht gerade hier diese Farbkombination Ehrfurcht vor dem Imperator, eines der kriegerischsten Völker der Galaxis.
Ja, es kommt halt immer drauf an. In Japan sind lila und rosa die Farben des Todes und werden nur von Badass-Leuten da getragen.
Ich finde, der sieht aus, als kommt der so von so einem Leonen-Schönheitswettbewerb mit der Krone auf und dann mit den schönen Handschuhen und so. Wobei mir aufgefallen ist, haben Leonen nur 4 Finger?
Das wird nie erklärt eigentlich.
Es sieht auf diesem Cover so aus, als hätte der nur 4 Finger und nicht 5. Oh, was ist das, Stefan?
Also im Juli gab es ja diese Sonderausgabe von dem Jan Tenner Comics.
Ja.
So, und da wurden alle Comics und die ganzen Einleger noch einmal extra aufgelegt. So, und schauen wir mal. Wir schauen uns jetzt den Comic an zur Befreiung der Erde. Und ich zähle jetzt mal durch. 4, 4, 4, 4, 4. Ja, tatsächlich. Leonen haben nur 4 Finger.
Gut zu wissen.
Ja, muss ich ja auch irgendwie ausgleichen. Wir haben 10 Finger, dann ist es ja in Ordnung, wenn die nur 16 Finger haben.
Richtig, können nur 16 Bier gleichzeitig bestellen, wenn es laut ist.
Richtig. Weil ich frage mich, wie viele Fällen die jonglieren könnten.
Ich möchte unbedingt nochmal auf Thomas' Kommentar eingehen mit diesem Leonen-Schönheitswettbewerb. Also für mich sieht er aus, als käme er vom Leonen-Traumschiff-Surprise.
Er hat aber auch so ein, also um den Oberarm... So ein Schmuck.
Ja, genau.
Armband. Und vielleicht ist es aber auch ein Pulsmessgerät. Könnte auch sein. Vielleicht kommt der vor. Hier, der sieht ein bisschen aus wie in diesem Call on Me Aerobic-Musikvideo. Von den Farben her auch. Vielleicht hat er damit gewirkt und dann musste aber auch direkt der Puls gemessen werden. Also weil er quasi Sport gemacht hat.
Diese Assoziation hatte ich noch nicht bei diesem Cover.
Ja, ich auch nicht bis gerade.
Noch ein paar Sachen. Aber ist auch schön, ja. Call on Me, das passt. Das wäre der perfekte Soundtrack zu diesem Cover. Das Cover, ja, zumindest hat er die Krone, also das wirkt schon auf so einen Endkampf hin. Ansonsten, ja, doch ein bisschen zu flamboyant, würde ich mal sagen. Aber das war vielleicht Mode da in den 80ern auch schon.
Stimmt. Also es wirkt trotz des Faustkampfs, der ja im Vordergrund dargestellt wird, wirkt es irgendwie fröhlich durch die ganzen Neon, Pink, Blau, Pastellfarben und so weiter. Also irgendwie ein witziges Cover.
Der Leone könnte auch dancen. Der Leone könnte auch total dancen mit, weil er die Arme so, der hat ja keine einzige Faust geballt. Der hat einfach die Arme so zurück und alle 4... Die Antenne ist eine Faust, ist besser als 4 Arme vom Imperator vom Leonenreich. Hä?
Vielleicht wollte der mit Jan tanzen und Jan hat das alles missinterpretiert, die ganze Leonengeschichte.
Ich frage mich die ganze Zeit, wie würden Leonen dann tanzen, wenn die Breakdance machen? Das ist ja mit 4 Armen, da kannst du ja noch viel mehr machen als mit 2, oder?
Boah, und ich kann doch nicht mal mit 2 Armen breakdancen.
Und vielleicht hat er daher die Krone gewonnen. Ja,
vielleicht.
So wird ein Schuh draus.
Die Krone der Schöpfung.
Oder du musst im Leonenreich, um Herrscher zu werden, musst du auch der König des Breakdances sein. Denn nur wenn du Breakdancen kannst, kannst du deinen Soldaten den nötigen Respekt einflößen.
Absolut.
Ja, ich bin gespannt, welches Bild die Blinden, die uns zuhören, jetzt von dem Cover bekommen haben, durch unsere doch sehr umfangreiche Beschreibung.
Früher hat er mal den Breakdance gewonnen, aber das war Anno dazu mal.
Wow, das ist aber ein Kaliber hier. Wow, es fängt schon gut an. Wir haben noch nicht mal mit der eigentlichen Besprechung angefangen.
Ja.
Das kann doch nur gut werden.
Kann nur so weitergehen. Stefan, dann Walter deines Amtes.
Genau, also sagen es geht würde. Natürlich mal wieder mit dem klassischen Intro. Hey, hey, Janni. Hey, Janni, hey. Zieh fest das Serum rein. Ach, halt, ne Quatsch. Ich habe mir durch den Stein der Macht ein paar Mal gewünscht, dass die Antenne ein bisschen bekannter wäre. Und dann habe ich, ja, natürlich, es ist natürlich das Intro, das halt jeder kennt hier in dieser Dimension. Ja, das Hörspiel geht 46 Minuten und 17 Sekunden. Der Erzähler fasst kurz zusammen, was passiert ist. Jan Tenner und seine Freunde haben den Stein der Macht, der ihnen 3 Wünsche erfüllen kann. Aber Sie sitzen mit 2 Sternen noch immer auf dem Planet der 1000 Wunder fest. Sie haben auch keine Schokolade. So ein Mist aber auch.
Den Farbfilm haben sie auch noch vergessen.
Der wurde eigentlich 1967 erfunden, aber egal. Ja. Die erste Szene beginnt mit einem Windheulen und Laura bemerkt besagtes Windheulen und Futura vermutet, dass der Planet sich auflösen könnte, weil er auf diesen Tag gewartet hat. Forbit verlangt von Jan, den Stein der Macht einzusetzen, aber der zögert, weil 3 Wünsche wenig sind, um die Erde von den Leonen zu befreien. Und Zweistein verspottet ihn daraufhin mit einem
Gärtner, worauf warten Sie, Sie Narr?
Und man merkt schon, Zweistein mag es, ein großes Löwenmaul zu riskieren. Das Beben hört auf und die Freunde sind dort, wo der Silbervogel vom Erdboden verschluckt wurde. Dann stabilisiert sich laut Mimo hinter ihnen der Silbervogel und Jan vermutet, dass Saturn ihnen noch einen letzten Dienst erweist. Und dann bekommen wir zwischen Jan und Forbit folgenden herrlichen Austausch.
Aber jetzt weiß ich, was ich vom Stein der Macht wünschen werde.
Ich auch. Uns nach Hause und die Leonen mitsamt diesem wahnsinnigen Halunken hier, den wir als unseren Gefangenen mitschleppen, zur Hölle. Überlegen Sie sich Ihre Worte, General.
Stefan,
noch triumphieren Sie, aber Zweistein wird das letzte Wort sprechen. Sehen Sie sich nur Ihren Superhelden Jantenna an, wie er zaudert, von der Macht Gebrauch zu machen, die ganze Welten vernichten kann.
Sie irren, Zweistein. Wenn wir die Erde von den Leonen befreien wollen, müssen wir vorsichtig vorgehen. Jetzt haben wir endlich wieder technische Hilfsmittel. Und mit dem Raumschiff werden wir beweglich sein, solange die Leonen uns nicht entdecken.
Ja, man sieht schon, Jan will mit Katzenpfoten daran arbeiten und alle mit dem Silbervogel unsichtbar zur Erde bringen und die Lage sondieren. Aber Zweistein hat Einwände. Lächerlich! Sie sind ein Kleingeist-Tenner. Was bedeutet die Erde denn? Sie ist ein Planet unter Millionen. Aber wir könnten das ganze Universum beherrschen, wenn wir den Stein der Macht dazu benutzen würden. Wir könnten alle Feinde vernichten, die sich uns in den Weg stellen.
Das ist der Unterschied zwischen Ihnen und uns, Zweistein. Wir sind Menschen. Sie ein Ungeheuer in Menschengestalt.
Ja, obwohl er derzeit keine Krallen hat, will Zweistein halt doch den Löwenanteil haben. Und Jan will ihm ein Schlafserum verabreichen. Und Forbit möchte ihnen am besten noch eine Holzhammer-Narkose verpassen. Die Helden rennen ins Schiff und mit Actionmusik geht es zur zweiten Szene.
Thomas, mir schwant ganz Schlimmes.
Wieso schwant dir ganz Schlimmes? Es geht hier um Löwen und nicht um Schwäne.
Ja, ich glaube, der gute Stefan hat wieder was vorbereitet. Also, der Flachwitz-Limbo ist eröffnet. Wir können dann ja voten, wer.
Das ist genau mein Niveau. Ja, die
Folge. Stefan.
Die Folge beginnt gar nicht mal so positiv, finde ich. Die Stimmung am Anfang der Szene, ohne Raumschiff auf dem Planeten gestrandet und jetzt muss man irgendwie zurück zur Erde. Und Laura und Forbit hätten jetzt hier am Anfang direkt mal einen Wunsch verballert. Gut, dass die Jan dabei haben, weil der ist ja wirklich immer der Einzige, der dann sagt, so jetzt geht mal kurz in euch, jetzt wartet mal kurz, jetzt tretet mal bitte einen Schritt zurück und guckt euch mal die Gesamtsituation an. Da habe ich immer das Gefühl, die haben aus den vergangenen 23 Folgen nicht ganz so viel gelernt. Und wenn der dabei wäre, wären die wirklich alle verloren.
Naja, man muss ja auch diese Besonnenheit ist wahrscheinlich das Besondere, was Jantenna ausmacht, also als Individuum. Ich finde es gut, dass es direkt weiter in die Story geht. Also es fängt ja wirklich direkt da an, wo sie den Stein der Macht bekommen. Und statt großem Triumph ist erstmal, die Burg bröckelt weg. Was ist los hier? Und jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir aber wirklich unsere Mission erfüllen. Aber ich habe tatsächlich noch etwas vom Ende von der Folge davor. Habe ich mir extra aufgeschrieben und das wollte ich hier mal anbringen, denn das prangere ich an. Am Ende von Folge 23 sagt der Erzähler, sie rasen mit dem Silbervogel zur Erde. Es wird gespoilert, denn jetzt fängt die Folge völlig richtig an. Wir haben ja keinen Silbervogel, wie geht's? Aber
das sagt er schon am Ende der 23.
Folge 23.
Ja, du hast recht.
Guck mal.
Und ich habe dich extra das sagen lassen, Jan, denn ich wusste es natürlich auch noch.
Natürlich, Stefan, natürlich. Also ja, ansonsten ist es, wenn man das nicht drin hat, dann ist es cool. Ja. Dann fragst du dich erstmal. Und so kann Jan seines Amtes walten mit den Wünschen. Ich habe gehört, diese Wünsche werden sehr kontrovers diskutiert in der Jantenna Fangemeinde. Ich bin gespannt, wie wir das so diskutieren werden.
Also bei der ersten Szene mit Zweistern, da musste ich an Sean Won denken von Phantom 2040. Ist eine Trickserie aus den 1990ern. Und Sean Won ist der erste Mensch,
Was hast du bitte für Sender geguckt, wo sowas übertragen wurde?
Wahnsinn. Ja. Ich dachte, ich kenne so einen Kram.
Also ich habe viel, viel Fernsehen geguckt in meiner Kindheit, in den 90ern und Ende 80ern, aber davon habe ich noch nie gehört.
Also wie gesagt, das war Phantom 2040 und Sean Wan ist so der erste Mensch, der im Weltall geboren wurde und deswegen hat er keine emotionale Bindung zur Erde und das hat mir bei zwei Stellen, also ich finde, das passt super. Weil der halt sich denkt, was interessiert uns denn die Erde? Und
sie sind ein Kleingeist.
Wisst ihr, was das Schlimme ist? Zweistein hat damit recht, dass Jan hier ein Kleingeist ist. Aber dazu kommen wir ja noch.
Daher will ich finde es aber Heimat witzig, retten, dass er am Anfang sich dann meldet, so von wegen, ja, wenn sie damit nicht umgehen können mit dem Stein, dann geben sie ihn mir. Das ist schon witzig, wie Zweistein dann, ob aller Ernsthaftigkeit, die natürlich vorhanden ist und so, finde ich, durch die Art und Weise, wie er das sagt, kommt das halt immer mega witzig rüber. Ja, alle anderen sind Narren, alle anderen sind Idioten, nur er, der ständig aufs Maul bekommt und ständig aber verliert, er ist der große Zampano.
Das er
halt
macht gut. Aber geile Pläne.
Das ist er macht das geile Pläne.
Schon mal gesagt. Er stellt damit Futura weit in den Schatten, aber das ist ja nicht mehr so schwer, nachdem er ihn von dem Hirn so viel ausgesaugt hat, nicht wahr? Ist ja nicht mehr so nützlich. ich denke da eher an Coyote, der auch immer so die geilsten Apparaturen baut von ECMI und dann kriegt er trotzdem
was?
Rein. Und man muss den Coyote aber auch schon hier bewundern für das.
Deswegen, ja, absolut.
Also, zwar immer aufs Maul, aber schon gefährlich, so mit Zeitfalle und was weiß ich, was dann auch alles kommt. Also das ist jetzt nicht so zum drüber lachen.
Stimmt. Ja?
Was ich ein bisschen zum drüber lachen fand, ist, dass Mimo, wenn er Berechnungen anstellt, Zeit und Ruhe braucht als Computer und um seine Berechnungen zu untermalen, aber laut durch die Gegend piept.
Ja.
Ist das die Art und Weise, wie man einfach in den 80ern Computer dargestellt hat? Dieses
also für die Antenne ist es ziemlich einzigartig. Dieses Delete. Aber woanders war es halt, das kennen wir ja noch aus Galaxy Quest, einige Leute haben nur den Job, das zu wiederholen, was der Computer sagt. Mhm. Also, es ist immer ein bisschen anders.
Hier ist der erste Wunsch, ne, Stefan? Jan Tenner wünscht sich, unsichtbar zur Erde zu gelangen. Genau. Sind das nicht im Grunde zwei Wünsche? Das ist ja eine Art Kombi-Wunsch. Ja.
Richtig. Ja. Da merkt ihr mal, er hätte sich erstmal wünschen müssen, dass er immer drei Wünsche hat. Aber
genau, weil das ist die Frage, wie viele Wünsche lassen sich denn miteinander kombinieren? Da kann man sich einfach 10 Sachen gleichzeitig wünschen, wenn die als einen Wunsch gelten. Ich wünsche mir zur Erde, dass die Leonen besiegt sind und gleichzeitig der Asteroidengürtel in Uran umgewandelt wird.
Zack. Außerdem wünsche ich mir noch ein Pizzastück, das niemals aufhört zu existieren, damit ich für den Rest meines Lebens unbegrenzt Pizza habe.
Was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hast? Unendlich Wünsche.
Unendlich Wünsche, ja.
Ja, das ist eben komisch, dass man in diesen Fragen aus unserer Kindheit das nicht noch als Klausel eingebaut hat.
Also hier ist halt schon mal so aus Schreibersicht, das ist ein riesiges Problem. Wenn du etwas einführst, was Wünsche erfüllen kann, dann muss das Regeln haben. Und als der Stein der Macht anfing, hieß es, er kann jede beliebige Substanz umwandeln. Und richtig, das ist ja schon sehr wichtig. Aber dass man jetzt das hier am Schluss von Folge 23 gesagt hat, drei Wünsche, hier hätte man den Saturn-Sprecher nochmal an Bord holen sollen, dass der halt nochmal ein paar Regeln festsetzt. Vielleicht, dass man als Geist noch ein bisschen begleitet und ein bisschen sagt, hey du, Jan, das kannst du nicht machen. Weil es
tut mir leid.
Halt auch
wie bei ChatGPT oder so, wenn man so ein Bild generieren will. Es tut mir leid. Das ist leider nicht möglich. Immer wenn dann füttern die den Stein der Macht mit Wünschen und dann kommt andauernd so eine Error-Meldung. Error 404
richtig,
oder
genau,
so.
Genau. Ich meine, stellt euch mal vor, sie wären jetzt einfach so zur Erde zurückgeflogen und dann hätte Jan sich die Erde...
Ganz kurz. Jan... Du siehst den Stefan auch in diesem gleißenden Licht, oder?
Ja, es ist gerade ein gleißendes
Licht. Das ist der Stein der Machtfolge, der Befreiung der Erde-Folge schon würdig, wie er hier mir
anbietet. Oh, jetzt muss ich nur einer nochmal auf die Orgel setzen.
Oh Gott.
Wir haben ihn gebraucht, wir haben es geschafft.
Wir haben ihn kaputt gemacht.
Gott, ich sehe mich ja gar nicht. Weil ich mache ja immer so das Word-Dokument, Textdokument ist immer über meinem Bild. Ich sehe eigentlich nur euch beide, aber
Moment,
das haben wir gleich.
Es war doch gut so,
Ich finde das, wie gesagt, das ist der Folge sehr würdig. Ja. Aber wo wir schon mal dabei sind, ich habe noch was, wo Jan Tenner wieder sagt, so auflösende Planeten, das ist doch ein bisschen hier zu viel, nach allem, was wir gesehen haben. Und hat da auf Luria das Wasser steigen lassen und kann ganze Welten vernichten. Warum sind dann auflösende Planeten noch überhaupt irgendwas, was die Antenna so abwegig findet?
Das ist genauso abwegig wie lebende Puppen und ein dunkles Imperium mit Barbaren. Also,
das kommt ja erst.
Das kommt ja erst noch, aber trotzdem, die haben bis dahin auch schon genug gesehen.
Ja, ein paar Sachen erlebt.
Das muss man wirklich sagen. Und eine Sache noch zu den Wünschen. Ich spiele jetzt mal Forbits Advocate, Anwalt des Forbits. Man könnte alle diese Wünsche ganz, wenn man das, die Fantasie ganz weit ausstreckt als Materieumwandlung, du wandelst es in, von sichtbar in unsichtbar um, du wandelst den Ort, Space and Time, um, du wandelst und genauso den Imperator, teleportieren, also alles so ein bisschen was physikalisch Sci-Fi-mäßiges, Veränderung und dann eben dieser Uranwechsel. Ja, jetzt habe ich es gespoilert, aber die Hörer kennen die Folge natürlich, hoffe ich.
Wir gehen davon aus, aber dass sie es sind.
Aber das könnte man noch tatsächlich so durchgehen lassen. Mir ist klar, dass die das verändert haben, um wahrscheinlich noch ein Plot-Device zu bekommen. Drei Wünsche. Und es ist auch irgendwie, du Stefan aus Schreibersicht kannst das vielleicht bestätigen, es ist damit etwas einfacher zu schreiben. Also okay, wir haben jetzt nur so einen Materieumwandler.
Klar.
Da gibt man dem auch ganz auch noch ein bisschen Würze. Ich lasse es fast gelten, auch dass der erste eigentlich zwei sind. Eine doppelte Materieumwandlung, so im weitesten Sinne. Das hat mich als Kind nicht so gestört, stört mich heute tatsächlich auch nicht so ganz.
Es ist eher von, also ich finde, von Materieumwandlung zu drei Wünsche ist so ein bisschen von Science Fiction zu Fantasy.
Mhm. Ja, ja, aber das, alle diese, wie gesagt, alle diese Wünsche könnte man im weitesten Sinne als eine Form von Materieumwandlung durchgehen lassen. Aber es ist nicht erklärt. Da ist, muss man dann selber machen.
Ich fand noch gut das Zitat, was der Stefan auch gebracht hat. Wir sind Menschen, sie ein Ungeheuer in Menschengestalt. Fand ich einfach einen schönen Satz von Jan zum Ende hin dieser Szene.
Es beschreibt den Wahnsinnigen halt richtig gut. Wir machen jetzt mal weiter. Ja, Antenne 2-1 Risiko.
Ich hab's bei. Verdammt, ich wollte sagen, als du den Anvorspann gesungen hast. Ich wollte genau das singen, Mann.
Tja.
Ich hatte es im Kopf.
Du hattest
nicht vorher abgesprochen, Thomas. Wir haben nicht vorher gesprochen.
Gut, dann folgendes. Stellt euch mal vor, Jan hätte sich das nicht gewünscht. Dann wäre er vielleicht zu spät zur Erde gekommen, hätte sich dann mit dem ersten Wunsch die Erde wiederhergestellt, hätte dann mit dem zweiten Wunsch den Untergang des Leonenreiches gewünscht und dann wäre er wohl daraufhin verflucht worden. Dann wären die Nachkommen der Leonen irgendwann mit so einem komischen Schwert zu ihm auf die Erde gekommen und er wäre in der Zwischenzeit so eine Art Mumie geworden, die so vier Statuen anbetet.
Ich habe die Referenz nicht kapiert.
Thundercats.
Oh. Mumion.
Das war ein bisschen weit ausgeholt.
Leo.
Richtig.
Hieß nochmal die
Szene 2, genau. Dominik. Also, die beginnt ab 6:26. Der Erzähler berichtet, wie die Helden den Silbervogel betreten, zwei Steine mit einem Serum schlafen gelegt wird und Jan den Stein der Macht einsetzt, um das Raumschiff unsichtbar zur Erde zu bringen. Die Gefährten erleben taumelnd fantastische Lichterscheinungen. Diese Erscheinungen werden von einem Brausen begleitet, welches hier endet. Und nein, die waren jetzt nicht stoned oder durch den Westland-Bong irgendwie beeinflusst. Und Forbit glaubt es nicht. Sie sind zurück auf der Erde und hinter dem Schutzschirm. Und Jan sieht, dass die Erde noch eine Kugel ist. Naja, flache Erde-Gläubige würden mir jetzt widersprechen, aber ja. Sie sehen, wie die Leonen die Energieversorgung der Erde lahmgelegt haben. Und auch stellt Mimo fest, dass die Leonen sie wirklich nicht entdeckt haben. Sie fliegen in nächtlicher Atmosphäre 10 Kilometer über Westland und fliegen zum Rockytal. Mimo bietet an, die Leonen zu belauschen, weil auf einmal ein Licht aufblitzt im Rockytal. Die Leonen treiben einen Schacht von 1 Kilometer Durchmesser durch die Erde, um nicht an Katzengold, sondern um an das Uran zu kommen. Und Forbit ist wild entschlossen, die Leonen aufzuhalten. Mimo schaltet das Ablauschgerät an. Es ist sehr laut und wird auf Futuras Bitten auch dann gleich leiser gestellt. Sie fliegen vor Westland City, wo Krieg ausgebrochen ist. Verletzte Männer und Frauen, explodierende Bomben, Maschinengewehrfeuer, Sandsackbarrikaden. Kurzum, ja, mit den Katzen hier wird hier nicht um die Häuser gezogen. Forbit will zum Armee-Hauptquartier, um zu wissen, was seine Soldaten machen. Jan kann es sich erklären. Sie versuchen wohl, die Leonen bei ihren Bohrungen zu stören. Und Jan will nun die nächste Bohrstelle sehen, wo sie eine Glutfontäne beobachten, die aus dem Boden schießt. Tja, wo sich der Leone wärmt, da ist es nicht immer gemütlich. Sie fragen sich, was sie tun sollen und Forbits Antwort, alle Leonen zur Hölle wünschen. Könnte man hier jetzt ein bisschen missverstehen. Jan weigert sich, er will sich nicht ihren Tod wünschen, weil er besser sein will als sie. Und ja, da bin ich mit Jan, weil die Leonen wahrscheinlich sowieso neun Leben haben, aber wenigstens eine Beerdigung frei. Forbit meint dann, er solle sie auf ihrem Heimatplaneten zurückwünschen. Jan erwidert, dass sie dann einfach wiederkommen würden. Weiterhin seien ihre Waffenstationen noch auf die Erde gerichtet und könnten jederzeit losfeuern. Wir sehen halt, auch dieser Vorschlag ist miserabel. Denn mit nur zwei Wünschen kann man halt keine großen Katzensprünge machen. Jan will mehr Informationen sammeln und sich unten umsehen, weshalb er sich Flugserum nimmt. Und er will die Leonen belauschen, um danach seinen zweiten Wunsch zu äußern. Laura holt es und mit Actionmusik geht es dann in die nächste Szene.
Ich habe am Anfang sagt der Erzähler sowas wie, sie hören nie gehörte Töne oder Geräusche oder Laut. Und dafür, dass die komplett die noch nie gehört haben, kommen die mir aus Folge 23 ganz schön bekannt vor. Die Sachen, die da eingespielt werden.
Vielleicht war ja der braune Ton dabei, wer weiß das.
Ja, wer weiß das schon.
Der braune Ton?
Ich finde ganz witzig, wenn Jan zu Mimo sagt, nun gib Gas. Das fand ich cool. Und jetzt fliegen die dann zu diesen Energiequellen und ich finde das inklusive Bohrgeräusch etc. schon eine sehr bedrückende Vorstellung. Also wenn die jetzt über ihren Heimatplaneten fliegen und da sieht man überall so diese riesigen, das muss ja gigantisch sein, wenn die das aus 10.000 Meter Höhe sehen, die da die Scheinwerfer. Das müssen ja riesige Apparaturen sein, die da die Erde gerade zerstören. Und sowas stelle ich mir dann schon echt, also ich glaube, eine Verfilmung des Ganzen wäre sehr, sehr beeindruckend. Wenn man man kommt zurück in seine Heimat und sieht, im Prinzip ist der ganze Planet im Arsch, weil da irgendwelche sehr, sehr überlegenen Technologien gerade dabei sind, den auseinanderzuschrauben. Das fand ich eine sehr bedrückende Szene, so insgesamt.
Sehe ich genauso. Sehe ich genauso.
Antenna, Freeing the Earth by Michael Bay.
Ja, bitte nicht Michael Bay.
Ja, Antenna, Held der Erde.
Kämpft, dass die Umwelt sauber werde. Kampft den miesen Umweltplündern. Leonen Furiosa, die Erde plündern.
Aber ich kann mich Thomas nur anschließen und ich setze noch einen drauf. Diese Beschreibung später von diesem Städtekampf der Menschen finde ich noch geiler. Das ist für mich eine meiner absoluten Lieblingsszenen in Jantenna Klassik, die ich mir immer auch am coolsten vorgestellt habe. Da wird wirklich mal beschrieben, oh Gott, die Leonen rücken vor. Es ist wirklich hier postapokalyptisch. Und dazu noch das mit den Bohrungen vorher. Jo, großartige Atmosphäre. Und jetzt müssen wir was tun. Wir haben zwei Wünsche, eine große Dringlichkeit.
Richtig. Kennt jemand von, also ich meine, ich wohne ja hier in der Nähe von Rheinbraun. Und hier wurde ja ein ganzer Landstrich quasi weggebuddelt, um an die Kohle zu kommen. Und das ist hier bei mir, das ist von mir, ich sag mal, so eine halbe Stunde ungefähr entfernt und dann sieht man dieses riesige, riesige Loch in der Erde, was bis, also die Förderung ist ja jetzt mehr oder weniger durch und die wollen das ja renaturieren und bis zum Jahr 2050 wollen die es quasi volllaufen lassen mit Wasser, sodass hier ein riesiges Naherholungsgebiet entsteht. Aber wenn man da mal vorbeifährt und dann zum Aussichtspunkt geht und sich dieses Loch anguckt, das ist das, was ich im Kopf habe, nur in viel größer noch, als es eh schon ist. Ist das, was die Leonen da quasi gerade anstellen. Das ist schon, wenn man es so hier sieht, ist es schon relativ beeindruckend, zu was Menschen schon in der Lage sind aktuell, also die Umwelt so krass zu verändern.
Wie gesagt, die Szenerie, das kriegen sie schon gut hin. Also das muss man ihnen lassen. Es ist richtig gut gemacht. Und ja, da musste ich auch. Ich habe ja nur Bilder davon gesehen und ich denke mal, wenn man das in Natura nochmal sieht, ist es auch nochmal ganz was anderes.
Hält Mimo aber nicht davon ab, mit Laura zu flirten unterwegs.
Natürlich
mit der
nicht.
Stereoanlage des Silbervögels ein bisschen zu protzen und da einfach die Bohrgeräusche auf 10.000 Dezibel zu schrauben. Aber Computer haben anscheinend nicht so die Ahnung, wie menschliche Gehöre so funktionieren.
Ist halt auch sein teuflischer Plan, um Genie anstelle des Genies zu werden. Szene 3. Der Silbervogel sinkt laut Erzähler auf 3.000 Meter Höhe hinab und die Helden landen mitten zwischen den Kuppeln der Außerirdischen. Mit dem Flugserum und Jan beschreibt die Umgebung, erkaltete Lava, die die Ausgänge blockiert, sodass die Leonen darin nicht mehr herauskommen. Und Laura bemitleidet sie nicht, je weniger sie von ihnen sehen müsste, desto besser. Verständlich, denn Leonen haben Katzenaugen. Jan meint dann, sie hätte ja im Silbervogel bleiben können, worauf es zu folgendem Dialog kommt. Ach nein, damit du dich leichtsinnig in Gefahr begibst. Ich kenne dich, Jantenna. Ich kenne all deine Gedanken.
Hä? Tatsächlich, Laura? Wenn ich dich so ansehe, was mag dann wohl in meinem Gehirn vorgehen?
Jantenna, das gehört jetzt wohl nicht hierher. Ja, Laura, ein ganz schöner Katzenjammer für dich. Sie sehen Bewegungen hinter Fenstern und huschen durch einen sich öffnenden Eingang, durch den die Leonen laufen. Sie setzen ihre Übersetzungsgeräte ein und belauschen Xarxat und seine zwei Leute. Der Kommandant Xarxat ist sauer, weil die Wissenschaftler falsche Angaben zu den Uranvorkommen gemacht haben. Sie sind bis zum Erdkern vorgestoßen mit fatalen Ergebnissen. Was beweist, dass die Erde eine Kugel ist? Denn wäre sie eine Scheibe, dann hätten die Leonen schon alles von ihr runtergestoßen. Die Leonen hatten den Befehl, den Aufstand in den besetzten Städten nur niederzuschlagen und Soldaten am Eingreifen zu hindern. Darum wurden die Militärbasen von ihrer Umgebung abgeschnitten. Und Laura verabscheut das unmenschliche Verhalten der Leonen. Nun, sie haben halt kein weiches Fell. Und Xarxat befiehlt nun, nicht mehr um den heißen Brei zu schleichen, sondern sich das Fell zu waschen und in genau 3 Stunden die 10 wichtigsten Wissenschaftler der Erde hinzurichten, falls bis dahin kein Uran gefunden wurde. Und die Städte werden mit Strahlenbomben vernichtet. Xarxat wird noch zweimal anfunken, um noch ein paar Kriegsschiffe zu schicken. Und ja, Laura ist die ganze Zeit laut geworden, worauf die Leonen das Feuer eröffnen, anscheinend blind, weil das ist wohl typisch leonisch, mit allen Krallen kämpfen. Und kaum draußen will Jan noch kurz ein kleines Andenken mitnehmen. Daraufhin wird Laura schon wieder laut und die Leonen eröffnen schon wieder das Feuer. Und Jan sagt ihr, sie solle schon einmal allein losfliegen und Futura und Forbit sagen, was sie erfahren haben. Jan krallt sich eine Laserwaffe von den Angreifern und zusammen fliegen sie weg, womit es dann zur 4. Szene kommt.
Also Jan und Laura kann auch die kaputte Erde und das Angesicht dieser nicht die schmutzigen Gedanken aus dem Kopf treiben, denn Laura kennt seine Gedanken. Wenn ich dich so ansehe, Laura, was geht dann in meinem Kopf vor? Das gehört jetzt wohl nicht hierher. Das ist schon echt Erwachsenenhumor, ne?
Ja, finde ich, für so ein Kinderhörspiel. Humor. Es ist, kann man sagen, vom Tonal her, vielleicht ein bisschen drüber, aber man braucht ja auch den typischen Jan-Tenner-Humor, sonst wird es noch zu düster. Also, ja,
dann ein bisschen Sex reinbringen quasi.
Richtig.
Ja, wenn man schon der einen Seite des Lebens ausgesetzt ist, dann kann man auch mal kurz an die andere Seite des Lebens denken.
Deswegen Michael Bay. Aber, ja.
Warum heißen die Übersetzergeräte nicht Logiktransformer, Stefan?
Genau, Stefan. Ist das Wort Logiktransformer nicht vorher gefallen? Ich glaube schon, das Wort gab es schon vorher, oder?
Ich glaube, das gab es schon vorher.
Ja, dann Übersetzergeräte.
Das ist ja nicht wahrscheinlich die Bootleg-Variante, die sie in Folge 4 von Die neue Dimension einsetzen. Mhm. Wobei halt nein, sie müssen sie den Leon nicht ins Ohr stecken.
Ja, also in der neuen Dimension müssen die den Außerirdischen immer so einen Knopf ins Ohr stecken, damit das funktioniert. Und das wird als neueste Update des Logiktransformer eingeführt, Thomas. Also,
okay.
Wenn das jetzt deren Menschen wären, dann ging es ja noch. Steif Knopf im Ohr, aber so.
Oh Mann, aber warum geht, mal ganz was Grundsätzliches, warum muss er überhaupt Informationen sammeln, wenn die super empfindlichen Mikrofone am Silbervogel haben, die sie dann ausrichten und es wird dann zu laut?
Vielleicht waren die Felswände zu steil, sodass der Funk nicht durchging.
Ich frage mal was anderes, von wegen Informationen einholen. Ne? Die hochtechnisierten Leonen hatten eine Forschungsstation im Red Rock, scannen die Erde, überlegen jetzt, wir überfallen die Erde. Die haben sich auf die Angaben der Menschen zu den Uranvorkommen verlassen. Wie doof kann man denn sein?
Vielleicht haben sie nicht tief genug gebohrt in diesen Stationen bei Red Rock.
Dann fragen die Menschen und die Menschen sagen denen, ja, da und da gibt es Uran. Und dann sagen die, okay. Okay, dann machen wir das so. Oh, weiß ich nicht. Ich habe mal gegoogelt und zu den Uranvorkommen der Erde.
Oh, wow.
Also das Schwermetall Uran ist ein relativ häufiges Element von, und diese Zahl kann ich gar nicht so richtig lesen, ich glaube 8.070.000 Tonnen Gesamtreserven wissen wir laut Red Book. Es gibt 4.723.000 Tonnen bekannte und 3.346.000 Tonnen vermutete Reserven. Es bleiben folgende Reichweiten für den Brennstoff Uran. 125 Jahre für Leichtwasserreaktoren, nur mit Uranreservenwiederaufbereitung. 24.000 Jahre mit zusätzlich 10% der Vorkommen im Meerwasser. 14.000 Jahre für Brüterreaktoren, nur mit Uranreserven. 308.000 Jahre für Brüterreaktoren, zusätzlich 10% der Vorkommen im Meerwasser. Und 260 Millionen Jahre für Brüterreaktoren zusätzlich 1% der Vorkommen in der kontinentalen Kruste. Annahme ist eine Verfünffachung der heutigen Atomstromerzeugung, wie vom Weltklimarat vorgeschlagen. Das ist die Seite tech-4-future.de/uran. Da kann man sich mal anschauen, wie viel Uran wir überhaupt haben, weil wir müssen ja auch erstmal überlegen, wie viel Uran brauchen denn die Leonen, wenn die, ich sag mal, alle 3 Wochen einen Planeten aufsägen müssen, um da Uran rauszuholen. Die müssten sich, glaube ich, mal generell Gedanken machen über die Erzeugung ihrer Energie. Also die können ja nicht ewig so weitermachen. Irgendwann ist ja auch mal für die Feierabend mit irgendwie Welten, wo man Uran rausziehen kann. Weiß nicht, ich habe da nicht so viel Ahnung von, aber könnte man denen nicht mal vorschlagen, vielleicht mehr Geld oder Energie statt in Eroberung von Sonnensystemen zu stecken, vielleicht in die Erforschung erneuerbarer oder alternativer Energiequellen zu stecken?
Oder der Leonen Thanos findet einfach die Infinity Stones und macht den Schnipp.
Das wäre auch nicht schlecht.
Natürlich auch.
Ja, aber die sind überall unterwegs, um alles auszubeuten. Wenn die so die ganzen Ressourcen für andere Dinge verwenden würden, ich glaube, dann hätten die die Probleme gar nicht.
Ich würde sagen, Thomas, diese Seite, also die Leute, die betreiben, haben ja sehr viel Zeit für sinnvolle Berechnungen.
Ja.
Aber wow, also mal zu wissen, wie viel da wirklich drin ist. Also da, das nimmst du halt so hin. Als Kind bis heute habe ich das wegen im Uran, ja.
Ja.
Gute Idee, die brauchen das halt.
Ja, aber die scheinen ja auch ständig knapp zu sein. Also ich würde sagen, die Leonen, die leben von vier Händen im Mund, wie man so sagen würde. Die scheinen ja nicht viel Kredit zu haben, sondern die sind ja immer so, oh scheiße, es reicht nicht mehr, wir müssen schnell mal wieder wen überfallen. Deshalb haben die auch gar keine Zeit irgendwie mal zu Verhandlungen. Die müssen hin, die müssen handeln, weil sonst geht denen der Saft aus.
Oder mal forschen. Mal hier Wissenschaft statt Krieg.
Ja,
hier.
Das wäre eine Idee.
Investiert in eure Wissenschaftler. Apropos Wissenschaftler. Der Jan Tenner hat mal wieder das Skript gelesen, weil Jan Tenner direkt davon ausgeht, dass das Wissenschaftler sind, die denen gesagt haben, wo da diese Bohrstellen sind. Warum sollten das denn die Wissenschaftler sein? Wir sind verpeilos. Besser mal irgendwelche Ingenieure fragen, die sich sowas merken können und sich nicht alles aufschreiben müssen.
Zumal wird gesprochen von Heinz Rabe, der Fremde in Landung der Giganten zum Beispiel war oder der schwarze Adler in Geheimnis des Adlers.
Cool.
Und Xaxat wird gesprochen von Alexander Herzog, das ist der Mr. Talby zum Beispiel in Red Rock in Flammen, der Sheriff Johnson in Der wahnsinnige Professor oder auch der Computer in dem Geschenk der Leonen. Und der wird auch noch weiter in weiteren Folgen vorkommen.
Ja, da haben wir Jan Tenner Prominenz hier. Als
absolut.
Die beiden Hauptrollen außer der bekannten Figuren. Ja,
da seht ihr mal, wie sich der Kreis schließt. Denn in einer anderen Dimension hat Jan sich gewünscht, dass die Leonen keine Haare mehr haben und nur noch zwei Arme und sich zu Tode wachsen, was dann dazu führt, dass die auf die Erde kommen, um sich Hilfe zu holen. Und damit geht es wieder mit Folge 3 los.
Es ist ein Kreislauf.
Ja, Circle of Life. Sie sind ja auch
Circle
so
of Death.
Leonen. The Leonen King heißt das, glaube ich. Wirklich.
Eines Tages, mein Sohn, wird all dieses Uran hier dir
gehören. Wenn ja. Genau.
Copyright aber, ist für Arsch.
Aber hier, Lea, das sind zwar diese Sprecher, aber die haben diesen geilen Leonen-Effekt, dass sie das irgendwie so monströser machen. Und langsam, ganz langsam. Das ist, diese Leonen-Dialoge sind echt das Geilste. Und
aber dafür kann das sehr inklusiv sein.
Rudolf Scharping war auch Leone, glaube ich.
Ich hätte es fast gesagt. Ich dachte nur, das kennen die ganze Gen Z nicht. Ich hatte Rudolf Scharping im Kopf. Aber ja, das ist
die Antenna-Hörer kennen Rudolf Scharping.
Die Antenna-Hörer kennen, ist großartig. Aber hier, Jan geht davon aus, es sind Wissenschaftler. Aber zum Glück haben wir Xaxat, auch bekannt als Basil Exposition, der das alles so wunderbar erzählt. Und 10 wichtigsten Wissenschaftler kann ja schon mal nicht sein, wenn selbst
einer
Futura... Ja, aber wenn selbst Futura mit halb ausgesogenem Hirn von Zweistein immer noch da Nummer 1 ist, kannst du die Rest. Das sind ja eigentlich die Platz 2 bis 11. Kannst du nicht nur vergessen, es ist auch vollkommen unnötig. Wir werden die Städte mit Strahlenbomben zerstören und 10 Wissenschaftler hinbekommen. What the fuck?
Und wir werden dafür sorgen, dass die auch wirklich tot sind.
Und wir überfahren noch eine Entenfamilie. Ich meine. Ja, das brauchst du nicht noch zusätzlich.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wem Xaxat hat das eigentlich gerade erzählt?
Ich erzähle es nicht dir, mein Kommandant. Ich erzähle es dem Hörer.
Ja, genau. Irgendeinem dummen Hiwi von ihm, oder?
Ja, klingt so. Und Laura?
Das ist wahrscheinlich der Praktikant, der soll ein Praxissemester machen, also so moderne Kriegsführung ist auf der Erde. Und ja, dann erzählt er ihm mal, ach ja, genau, das könnte auch eine Aufgabe sein, die er ihm gestellt hat. Und als Jan und Laura weg waren, hat er so gefragt, und was meinst du jetzt, mein Lehrling? Sollen wir die Städte mit Strahlenbomben vernichten oder 10 Wissenschaftler töten?
Beides. Oder einfach, ja.
Ja, Laura muss jetzt mal wieder plappern, damit die sich in die Gefahr begeben, statt hier einfach mal den Mund zu halten.
Die labert die ganze Zeit.
Ja,
das ist laut und das ist echt,
Und Jan will jetzt unbedingt noch ein Andenken mitnehmen. Also ich finde dafür, dass hier gerade das Schicksal der Erde auf dem Spiel steht, ich meine, klar, wissen wir, ne, ist ein Kinderhörspiel, aber das ist alles schon recht flapsig, sage ich jetzt einfach mal.
Das ist Fahler, ne?
Für einen Strahler.
Gibt. Und Silbervogel ist gar nichts. Ja,
und die ganzen Leonen ja jetzt durch die gewarnt sind eigentlich. Die hauen ja, die töten die ja nicht. Die wachen ja gleich wieder auf.
Aber die also, haben sie ja nicht gesehen. Die wissen ja gar nichts. Das könnten ja auch irgendwelche Soldaten sein, die entkommen sind. So das Sonder-Westland-Kommando. Soko-Westland ist das.
Soko-Westland.
Genau. Aber wogegen ich mich ein bisschen verwehre, ist, dass die Wissenschaftler 2 bis 11 nichts können. Also selbst wenn das mit Futura das meiste weggekriegt hat, das mindert ja nichts an seinen Erfolgen. Er macht ja immer noch neue Serien.
Ja, und kaum gibt ja neue Serien. Was macht ein Zweistein dagegen? Das ist doch nichts. Der hat kein Hirn mehr, sage ich euch. Er kann gar nichts mehr.
In eine Piefroke.
Weniger, ich muss den alten Professor jetzt einfach mal verteidigen.
Nee, also gut, man weiß es nicht. Und noch mehr Kriegsschiffe haben die nicht schon, was weiß ich, die ganze Flotte ist schon da und will alles wegsaugen und jetzt wollen sie noch mehr Kriegsschiffe schicken. Haben die keine Strahlenbomben mitgebracht, schon mal vorsichtshalber?
Die sind sehr groß. Wohl alles schon aufgebraucht. Wir möchten sie mit Strahlenbomben vernichten. Oh Mist, wir haben keine Strahlen mehr für die Bomben. Was machen wir denn jetzt?
Wir strahlen mit der Sonne um die Wette. So, sind wir fertig mit der Szene?
Szene 4.
Wir strahlen gerade mit der Atomkraft um die Wette. Kerngesund. Die 4. Szene. Die Helden erreichen den Silbervogel und Forbit ist schockiert, weil seine Leute nichts machen können. Er will seine Soldaten mit dem Silbervogel holen und einen Kampf entfesseln, also den Leonen das Fell gerben. Jan aber will den Stein der Macht einsetzen, um Zomal in den Silbervogel zu holen. Und Forbit sagt:
Außerdem, Tenner, vergessen Sie nicht, der zweite Wunsch löst den ersten ab.
Ja und?
Ja und, ja und.
Der Silbervogel würde wieder sichtbar werden, also wären sie wohl auf allen Vieren unterwegs und Jan meint, dass sie das riskieren müssten. Die Freunde stehen hinter Jans Entscheidung und mit Musik geht es dann in die 5. Szene.
Der General hat auch das Skript gelesen. Woher weiß er das, dass der zweite Wunsch den ersten ablöst? Das ist ja
also
gar nicht,
was das angeht, es war ja so, auf jantenna.net tobt er jetzt derzeit einen Kampf, General Forbit gegen den bösen General Error. Und da gab es einen Thread, der diese logischen Ungereimtheiten der Wünsche betreffend mal ein bisschen aufgeklärt hat. Und das war Emperor. Das war vom Samstag, dem 21.02.24. Ich zitiere: Ich denke, man sollte sich einen solchen Wunsch als einen konkreten Gedanken vorstellen, wie es auch auf der Kassette vom Erzähler berichtet wird. So wird sich Jan also beim ersten Wunsch vorstellen, Silbervogel unsichtbar über der Erde zu schweben, was dann offenbar nur ein Wunsch ist. Wenn man sagen würde, dass der zweite Wunsch den ersten ablösen würde, so müsste ja eigentlich sogar der Silbervogel und die vier Freunde wieder auf den Planeten der 1000 Wunder zurückkehren. Ja. Ich glaube eher vielmehr, dass es wahrscheinlich viel zu kompliziert ist, den Leonenimperator auf den Silbervogel zu wünschen und gedanklich den Silbervogel noch unsichtbar zu lassen. Außerdem, was hätte ihnen ein unsichtbarer Leonenimperator geholfen? Ich glaube nicht, dass Xaxa das überhaupt geglaubt hätte, wo er doch so schon Schwierigkeiten damit hatte. Also könnte es auch sein, dass das Aufheben der Unsichtbarkeit beabsichtigt war, aber von General Forbit auf eine eher verwirrende Art und Weise ausgesprochen wurde. Ich muss sagen, das ergibt durchaus Sinn, wenn man es mit der Warte betrachtet. Natürlich, es ist halt sehr zweideutig formuliert, was das angeht.
Es ist total super und gut durchformuliert, aber man musste ja ganz viel selber da reindenken. Sachen, die nicht gefüllt wurden, genau wie ihr ganz am Anfang gesagt habt. Es ist überhaupt nicht erklärt, wie das mit den Wünschen funktioniert, ob es da irgendwelche Begrenzungen gibt. Und wenn du dir selber was dazu denken musst, das hat der gute Stefan ja mal gesagt, wenn man zu viel dazu denken muss, dann kippt die Folge für ihn. Was ich auch verstehen kann. Auch, warum sind Jan und Laura unsichtbar, wenn sie außerhalb des Silbervogels sind? War das Teil vom Deal? Man weiß nicht.
Der Jan hat schon sehr komplexe Gedanken formuliert und in einem Gedanken zusammengebracht. Da merkt man, er ist Wissenschaftler.
Ja, aber habt ihr gemerkt, Futura sagt extra nicht die 10 wichtigsten Wissenschaftler.
das ist mir nicht aufgefallen.
Für ihn sind das alles kleine Fische.
Also wir kommen damit zur 5. Szene. Ab 23.21 ohne Erzähler und mit Löwengebrüll.
Und Laura Zeitangabe diesmal. Stefan, was ist denn los mit dir?
Ich weiß nicht.
Neu, das ist neu.
Ja, Laura beschreibt Zomal mit dem schwarzen Umhang. Er ist riesig, prächtig, funkelnde Uniform. Und ja, dafür hat...
Jan, ich bin deines Vaters, Bruders, Neffens, Onkels, Tantens ehemaliger Mitbewohner.
Zu was macht uns das?
Absolut gar nichts.
Dann machen wir weiter.
Jan bedroht Zomal mit der Strahlwaffe, die er erbeutet hat. Zomal ist komplett verwirrt, aber Jan erklärt ihm, wer er ist und dann stellt er seine Forderungen. Abzug der Kriegsschiffe, Abzug aller Leonen von der Erde, kein Leone bleibt auf der Erde, die Menschheit wird für immer in Ruhe gelassen vor den Leonen Und Zumal geht auf Jan zu, aber Jan droht ihm mit der Waffe, woraufhin er stehen bleibt. Die Kriegsschiffe hat er selbst gebilligt, weil die Leonen ohne das Uran der Menschen nicht mehr leben können. Sie wollen halt den Löwenanteil haben. Und ja, Jan sagt Folgendes.
Die Uranvorkommen der Erde sind begrenzt. Und was wir haben, brauchen wir für uns selbst.
Und in Gedanken fügt General Forbit noch für Atombomben hinzu. Aber
Jan hat ein Angebot, wenn die Leonen friedlich sein wollen.
Das ist ja witzig, genau das habe ich mir auch notiert. Ich mache euch ein Angebot, das ihr nicht das ich nicht wiederholen werde.
Genau, er machte folgendes Angebot.
Zumal, ich mache euch ein Angebot, das ich nicht wiederholen werde.
Wenn ihr vom Silbervogel aus euren Kriegern den Befehl gebt, die Erde binnen einer Stunde zu verlassen, biete ich euch als Gegenleistung mehr Uran, als ihr in 1000 Jahren verbrauchen könnt.
Forbit zweifelt Jan an und Laura mahnt Jan zur Vorsicht, aber der lässt die Katze aus dem Sack. Er führt nämlich aus, Zumal muss sich doch wundern, wie er von einem Moment auf den anderen hier aufgetaucht ist. Die Menschheit kann ihnen mit Raumschiffen nichts entgegensetzen, aber sie haben den Stein der Macht. Und Zumal dann so,
den sagenhaften Stein der Macht, der in den Legenden aller raumfahrenden Völker auftaucht?
Ja, da scheint der Zumal wie der Leone auf dem heißen Blechdach zu sein, nämlich ziemlich nervös. Und Jan bejaht, er will den Asteroidengürtel im irdischen Sonnensystem in reines Uran verwandeln, das den Leonen gehört, aber im Gegenzug müssen sie die Erde für immer verlassen. Tja, und dann sagen die Freunde Folgendes.
Alle Achtung, Jan, auf diese Lösung wäre ich nicht so schnell gekommen.
Abwarten, General. Es sieht nicht so aus, als wäre der Leone mit Jans Angebot zufrieden.
Ich kann ihm nicht mehr ins Gesicht sehen. Er plant etwas Fürchterliches, Jan. Du hättest ihm nichts vom Stein der Macht sagen dürfen. Da, seine Hand fährt unter den Umhang. Zumal lässt nun auch seinerseits die Katze aus dem Sack. Und mit einem, wie konntet ihr Narren glauben, den Imperator des Leonenreiches überrumpeln zu können? Jetzt weiß ich, wie wir unsere Uranversorgung für alle Zeiten selbst sichern werden. Tja, Zumal weiß sich nämlich kurz darum als Mizanthrop und kann halt das Mausen nicht lassen. Jan schießt, aber Zumal hat einen Schutzschirm aufgebaut. Dann packt Zumal seinen Laser aus und krallt sich Jans Stein. Jan will ihn noch warnen, aber da ist es schon zu spät und es geht zur 6. Szene.
Zumal fast unter seinen Umhang und holt den Laser raus.
Und der ist, also, wenn man das Outfit sich nochmal, egal. Der Umhang ist auf jeden Fall nicht schwarz. Das ist ein...
Komm, hol den Laser raus.
Wir spielen Leone und Westländer.
Genau. Also, der Zumal, der schränkt hier ein und das fand ich gut. Er hat das Vorgehen gegen die Menschen gebilligt, weil sie, also die Leonen, unter das Uran nicht mehr leben können. Für mich klingt das auch nicht danach hier, als dass er voll dahinter steht, sondern dass er einer von den Kritikern dieses Vorgehens ist. Vielleicht ist er ja einer von der Fraktion, wir müssen mal in Forschung investieren.
Und das ist die Fraktion, die Folge 12 schon mal angeteased worden ist. Was ich da nicht als war. Es ist interessant so, die Leonen-Zivilisation, da könnte man doch mal hier ein schönes Spin-off machen.
Ja, finde ich auch gut.
Die Leonen-Begins, ich weiß es nicht.
Leonen-Zyklus machen, wo sie mal wirklich ins Leonenreich fliegen und halt dort auch mal mitkriegen, wie ist denn das Leonenreich aufgebaut, wie, was läuft das so rum, da könntest du einen riesigen Zyklus machen. Habe ich zum Beispiel gemacht in dem 80er-EU zum neuen Superhelden.
Oh je, das ist viel. Aber hier, sie fantasieren, Jan, wo wollen sie so viel Uran herkriegen? Stein der Macht? Direkt von Folge 17 wurde klar, es ist Materialumwandlung.
Ja.
Sie fantasieren, das ist auch wieder, die werden ein bisschen zu blöd beschrieben. Die waren ja dabei, also Forbit, die haben das schon ein bisschen mitbekommen.
Mehr Uran, als sie in 1000 Jahren verbrauchen können, da habe ich mir nur aufgeschrieben, er weiß ja gar nicht, wie viel Uran die verbrauchen. Also er weiß ja nicht, wie ist so der tägliche Durchlauf. Von daher ist das mehr so eine Annahme.
Aber der Asteroidengürtel ist riesig, kommt von Quinto. Riesig. Die waren ja auch fast dabei bei der Explosion. Also wissen die waren auf dem Planeten, die wissen, wie groß der ist und...
Jan ist ihm abgegangen. Ja, ich finde diese bösartigen Augen, die von Laura und Forbit beschrieben werden, die sind bedrohlich und man hat ja in der ganzen Zeit in der Szene das Gefühl, was sich auch bewahrheitet, da liegt halt was in der Luft, ne? Was am Ende dann auch passt. Und ich finde das, weiß ich gar nicht, ich finde das irgendwie ganz cool, dass die den jetzt hier nicht einfach so überwinden können, sondern dass der die jetzt, ich sage jetzt mal, austrickst und den Stein mitnimmt. Fand ich einen ganz guten Twist. In der Folge, dass es nicht so glatt läuft, wie die sich das vielleicht denken.
Das sehe ich ähnlich. Das habe ich auch immer so empfunden. Stefan, bist du ähnlicher Meinung?
Ich bin jetzt mal ähnlicher Meinung. Es ist halt jetzt eine mal. Idee, dass man ihn jetzt einfach mal holt. Also wie gesagt, wir kommen da halt noch drauf zu sprechen. Ja, Jan hätte sich vielleicht noch ein bisschen was anderes noch mit überlegen sollen, bevor er jetzt da, ja.
Aber was?
Ja, warum schaltet er zum Beispiel den Laser da nicht auf Tod, sondern auf Lähmung? Achso, Entschuldigung, das ist ja der Leone, ne?
Ja. Richtig, der Leone.
Also der Leone schaltet jetzt den Strahler auf Lähmung und nicht auf Tod. Warum?
Habe ich auch aufgeschrieben.
Sagt Futura in der nächsten Szene.
Er mutmaßt, aber das sind Leonen, die sind so aufgebaut, die würden die sofort einfach über den Haufen schießen. Vielleicht war das noch die Standardeinstellung und er hat sich nur vertan. Ach scheiße, wieder nur Lähmung. Ach, ich habe es keine Bock mehr, ich habe den Stein der Macht. Ich weiß es
ja, nicht. Ja, weil, also das ist eigentlich Quatsch. Also der hat jetzt hier die killen theoretisch die ganze Erde gerade. Also die machen da alle kalt, die wollen Strahlenbomben auf die Städte schmeißen und so weiter. Und dann lähmt er die, halte ich für Blödsinn.
Ja, aber der Futura, der sagt ja in der nächsten Folge, vielleicht will er noch Informationen haben zum Planet der Tausend Wunder, vielleicht noch andere Schätze, finde ich aber auch sehr dünn, deswegen mutmaßt er nur.
Aber vielleicht ist Dummel auch tatsächlich ein Pazifist. Vielleicht aber ja, mit dem Planet der Tausend Wunder, es ist durchaus nachzuvollziehbar, wobei wir jetzt schon in der sechsten Szene sind. Ich gehe die kurz durch.
Machen wir.
Der Erzähler berichtet, dass die Freunde von den Strahlen gelähmt werden, aber Stunden später wieder zu sich kommen. Und Jan ist sich sicher, dass Zomal sie hat leben lassen, um noch mehr Infos zu kriegen, zum Beispiel von möglichen Schätzen auf dem Planet der Tausend Wunder. Sie waren so lange gelähmt, dass die Frist fast abgelaufen ist, nur noch 27 Minuten verbleiben. Und Mimo war gezwungen, den Silbervogel in der Nähe der Kuppel zu landen. Jan will noch versuchen, die Leonen aufzuhalten und Laura geht mit ihm. Kaum sind die beiden weg, richtet Forbit seinen Appell an Futura.
Professor, jetzt sind vielleicht die letzten Minuten unserer guten alten Erde angebrochen. Es tut mir leid, dass wir sie nicht gemeinsam verbringen können. Geben Sie mir das Flugserum.
Aber General, ich verstehe nicht.
Professor, mein Platz ist in diesen Minuten bei meinen Männern. Ich fliege zum Hauptquartier und wenn die belagernden Leonen mich für einen Flugkörper halten und abschießen, bin ich wenigstens in Erfüllung meiner Pflicht gestorben. Jawohl. Geben Sie mir jetzt das Serum.
Sie sind wahnsinnig. Aber wenn Ihr Dickschädel es unbedingt will, dann werde ich Sie nicht aufhalten.
Und damit geht es dann zur siebten Szene.
Kommen wir noch nicht.
General mal wieder die Charakterisierung, das passt hundertprozentig auf ihn. Dass er das so als Dickschädel und in Erfüllung seiner Pflicht, das finde ich super.
Ist mein liebster, ernsthafter Vorbild-Dialog. Und mein liebster, lustigster ist natürlich...
Mr. Tenner, Sie sind ja nackt.
Das ist meines Erachtens der Vorbit, also wie ich ihn mir als schön vorstelle.
Ja, du hast gerade alles zusammengefasst mit dem, dass du das beste Zitat findest, finde ich auch.
Aber wie findet ihr das? Wie hat wohl Zomal den Mimo dazu zwingen können, den Silbervogel zu fliegen?
Ja, das wissen wir doch alle.
Wie denn?
Er hat ihm 50.000 Partien Schach versprochen.
Zumal ist er der Berater vom Volk, was ihn gebaut hat. Entweder hat er einfach den Mimo überschrieben oder hat einfach gesagt, so Junge.
Der weiß das, wo im Silbervogel, da ist irgendwo in der Ecke ist so ein Schalter, den musst du gedrückt halten und dann kannst du ihn überzeugen. Oder irgendwie so zwei Drähte aneinander irgendwie wie beim Autokurs schließen oder sowas.
Oder Mimo hat ihn zu einer Runde Schach herausgefordert. Ich habe einen Elo von 3000. Und Zumal dann nur so, hahaha, ich habe einen Elo von 5000.
Und ich habe einen Elo-Fund. Nächste Szene.
Welches Elo?
Elo, also, das ist sozusagen beim Schach das Power-Level. Wenn du 2000 hast, bist du schon Richtung, ich guck mal, also so die Weltmeister sind zwischen 2500 und 3000 unterwegs. Wenn du 2000 hast, dann bist du schon sehr, sehr gut. Und wenn du von deinem Power-Level im Schach so 400 auseinanderliegst, ab 400, dann hast du, wenn du die höhere Zahl hast, halt viel bessere Chancen zu gewinnen.
Wie bekommt man denn Elo, wenn man gegeneinander spielt?
Zum Beispiel, ja.
Okay, also wie im Tennis, so eine LK oder sowas. Also du spielst sozusagen gegen besser Platzierte und dann quasi kannst du mehr Punkte gewinnen.
Genau.
Okay, ich habe ein Elo von 0. Ich habe nämlich, oh nee, stimmt gar nicht, ich habe in meiner Jugend mal ab und zu Schach gespielt, Kindheit, Jugend. Ich habe das letzte Mal mit 19 oder so.
Dann hast du bestimmt vielleicht ein Elo von 3.
Also ich weiß, wie die ganzen Figuren funktionieren, was sie theoretisch können. Mhm. Das heißt schon mal Elo 1. Die gehst du von den Ghostbusters, die fahren da auch mit dem Ecto 1, ne? Egal.
Das war Ecto 1. Ecto 1. Ecto 1.
Ja, ich weiß, das ist der Witz.
Tja,
okay. Also, du machst die ganze Zeit irgendwie Mieze-Katzenwitze und naja, okay.
Ja, es ist halt jetzt in Westland turbulent wie ein Hurricane. Hier ist Jan Tellner. Wer verhilft zum Happy End? Ganz klar, der Futura. Kommen zur siebten Szene. Der Erzähler berichtet, dass Forbit zum Hauptquartier fliegt und Jan und Laura zu den Kuppeln. Der Eingang ist offen und es sind nur noch 7 Minuten, bis die Städte zerbombt werden. Und wir merken schon, besser eine Ratte im Keller als ein Leone auf dem Schoß. Jan und Laura belauschen Zumal und Xaxat, die wohl gerade Katz und Maus spielen. Zumal schreit, dass es Xaxat seinen Kopf kosten wird. Er wird ihm also die Krallen ziehen. Xaxat aber entgegnet, dass ihm gar nichts passieren wird und Zumal ein Verräter ist, weil er nicht der Imperator sein kann. Kein Raumschiff könne so schnell von der zentralen Welt kommen. Ja, die Zentralwelt ist nicht gerade mal einen Katzensprung entfernt. Und Zumal holt den Stein der Macht raus und will es erklären, worauf Xaxat ihn als Lügner betitelt. Lügner, der Stein der Macht gibt es nicht. Er ist nur eine Legende. Wenn du ihn wirklich hättest, könnte ich dich jetzt nicht festnehmen lassen. Los, ergreift ihn, Krieger, auf den Verräter, packt ihn, tut, was ich befehle. Tja, ist der Oberleone aus dem Haus, tanzen die Leonen auf dem Tisch. Und die Katastrophe bricht aus. Laura beschreibt die Kampfszene. Xaxat schießt, aber Zumal kann sich mit seinem Energieschirm schützen und dann will er den Stein der Macht einsetzen. Die Leonen prügeln sich mit ihren Fäusten und Jan betont, dass die Frist für die Erde fast abgelaufen ist und sie wollen sich Zumals Lame-Waffe schnappen. Und mit Actionmusik geht es dann in die 8. Szene.
Also ich muss sagen, ich finde diese ganze Szene, die nimmt den Leonen jetzt ganz, ganz viel von ihrer Eindringlichkeit, von ihrer Bedrohung. Ja. Erstmal kommen die ohne Probleme, ohne gesehen zu werden, zu diesem Kommandoraum. Da fragt nicht mal jemand, ey, was macht ihr hier oder so. Die gehen da einfach hin und dann dieses Getümmel, wenn die sich da prügeln, das ist für mich wie in so einem Comic, wenn sich so ein Haufen Menschen prügeln, dann krabbelt unten so einer raus und guckt sich das so von der Seite an, so wie Jan jetzt, guckt sich das so an und dann nimmt er sich noch eine Knarre und dann schalten wir oben ins Off. Und alles, was dann passiert, wird von Uli Herzog erzählt.
Richtig.
Wie er die jetzt alle einfach so, also wie der da quasi rauskommt. Ich finde das Unsinn. Also wenn man das vorher so aufgebaut hat, die kriegen den Stein der Macht weggenommen, bla bla bla. Und jetzt gehen die da einfach hin. Ich finde das, weiß ich nicht, das fand ich eine schwache Szene, muss ich sagen.
Es ist sehr antiklimatisch, vor allen Dingen, weil der wichtige Kampf, wo Jan Tellner mitmischt, wird komplett von Uli Herzog, vom Erzähler übernommen. Das ist so, das ist ja auch der Endkampf eigentlich. Und das ist diesem Abschluss wirklich nicht so ganz würdig. Nee. Nur finde ich den Aufbau und die Idee dahinter nicht schlecht. Es ist die Ausführung. Es ist ja, er wird geraubt und das Genialste ist mal wieder, das ist meine geringste Sorge, Professor. Also das ist auch schon wieder, er hat ganz schön Eier in der Hose. Er scheint, macht, das ist meine geringste Sorge. Bringt also eh nichts. Und woher weiß er das? Gut, hat Satoran gesagt, nur der kann ihn benutzen.
Der würdig ist, ne?
Ja, aber deswegen sind ja auch drauf gekommen, dass 2 Steine die nicht benutzen konnte, da in Folge 23. Mhm. Aber das eben, sie kann den Stein der Macht nicht benutzen und deswegen gibt es eine kurze Szene, wo die Leonen zögern. Das finde ich gut. Das finde ich, und dass die das dann einsetzen, aber dann irgendwie mit, was weiß ich, einem super Lähmstrahl oder irgendeinem Serenverteiler mit kleinen Serenpistolen, Lähmungsserum für die Leonen oder was die in Schafe verwandelt. Aber es,
wer ist wieder da? Der Jan Tellner, wer hat wieder guten Stoff? Ja, der hätte ein paar Lähmserien mitnehmen sollen, der Jan.
Ja, dann wäre es auch nicht ganz so antiklimatisch. Und diese Beschreibungen, das haben wir ja schon mal, das ist ja auch herrlich im Planet der Vogelmenschen, wenn Laura genau die Vogelmenschen beschreibt und dann, ach, seien Sie still, Laura, was interessieren mich diese Beschreibungen? Und hier, finde ich, haben wir was ähnlich Geiles, weil Laura ja alles, also diesen Dialog, komplett noch beschreibt und alles und dann, zart, zart, schneidet ihm mit einer Geste das Wort ab. So spricht doch keiner.
Mensch, ja, das stimmt.
Großartig. Laura, wem erzählst du das? Ja, natürlich dem Hörer.
Ja, dann ja mal wieder, genau.
Aber ja, da diese Szene ist wohl ein kleiner Mikrokosmos für den Stein der Machtzyklus. Fängt wird gut aufgebaut, es geht gut los, aber das Ende ist halt, lässt zu wünschen übrig.
Das Ende ist dann doch eher was fürs Katzenklo. Was, Stefan?
Richtig, genau.
Ich kann das auch. Aber warum haben die Leonen eigentlich nichts anderes als Atomwaffen? Die sind doch offensichtlich viel weiter fortgeschritten. Und ja, in den 80ern hat man sich halt vorgestellt, was Schlimmeres und Modernes als Atomwaffen gibt es nicht.
Gibt es nicht.
Wahrscheinlich, aber
genau.
Keine Ahnung.
Das ist Leon Zahn, saugt auf, bevor Geruch entsteht.
Sehr die Atombomben? Gut. Der
ich weiß gar nicht, ich musste das jetzt unterbringen. Ich hatte die ganze Zeit jetzt Katzahn im Kopf, wegen der Katzen.
Also das hat bei dir jetzt ein bisschen länger gedauert mit dem Katzenklo.
Das ist ja, das ist...
Ich glaube, zwei Stunden hatte ich auch an so eine Maschine mal angeschlossen. Mit den langsamen elektrischen Strömen.
Ich habe ja gehört, der wurde von einem Ninja-Turtle entführt und muss jetzt einen anderen Podcast machen.
Ja, einer mit einem roten Stirnband.
Richtig, genau der ist es. Achte Szene. Der Erzähler berichtet, dass es Jan gelingt, Zumal die Waffe zu entreißen und alle Leonen einschließlich Zumal zu lähmen, weil auch der Leonenherrscher gegen seine Waffe nicht immun ist. Und sie bringen Zumal und den Stein der Macht zurück zum Silbervogel. Die Zeit ist seit 2 Minuten um, also dass die Erde vernichtet werden soll, und es ist nichts passiert. Das heißt, die haben wirklich 7 Minuten gebraucht, um das alles durchzuziehen. Da Xaxat paralysiert ist, kann er den Vernichtungsbefehl noch nicht geben, aber er wird es nachholen, sobald er wieder zu sich kommt. Also hat er derzeit wohl einen Kater, aber dann wird er das Mietsverständnis beseitigen. Und Futura hat von Forbid nichts gehört, weil er kein Funkgerät mitgenommen hat. Aber auch wenn er eines gehabt hätte, wäre da nicht viel gekommen, weil alles ausgefallen ist. Also ich betone es nochmal. Bis auf die Station der Leonen und den Silbervogel funktioniert nichts. Weil die Leonen irgendetwas haben, was die ganze Technik der Menschen neutralisiert. Laura will unbedingt das Thema wechseln. Zumal muss vor Xaxat wieder zu sich kommen. Auf seiner Heimatwelt wird er wahrscheinlich schon vermisst. Und wenn er vom Silbervogel aus herumfunkt, wird man ihm glauben. Dann werden die Neutralisierungsfelder wieder aufgehoben und sie können mit dem Militär in Kontakt treten. Jan fragt Futura, ob er die Lähmung aufheben kann. Futura muss dafür wissen, wie die Strahlen wirken, worauf Mimo wieder helfen kann. Er kann nämlich mit seinen Sensoren die Waffe analysieren. Und ja, mit Actionmusik wird dann in die nächste Szene übergeleitet.
Ist die Analysekammer von Mimo neu?
Kam noch nicht vor, nein. Da bin ich
nie was von gehört.
Nö. Bitte. Aber das kann ich mir noch vorstellen, weil so wirklich gebraucht haben sie es bisher noch nicht. Also das kann ich mir vorstellen, dass das noch dazu kommt. Viel witziger finde ich, dass die jetzt den armen Professor da dran bringen wollen, ein Antiserum gegen Strahlen. Und dann, was ist denn die Basis der Strahlen? Der ist nicht mit irgendeiner Chemielösung angeschüttet worden. Das ist auch so lustig, dass er dann...
Ich finde, die Leonen sind verdammt schlecht organisiert, weil Xaxat bewusstlos ist und den wird der Hinrichtungsbefehl nicht ausgeführt. Fragt keiner mal nach, warum. Also es gibt einen Countdown. In 7 Minuten, wenn nichts passiert, richten wir alle hin. Der Countdown läuft ab und es passiert nichts, weil keiner sagt, dass der Countdown abgelaufen ist.
Wahrscheinlich sind das die Neutralisierungsfelder und die Leonen haben sich ihre eigene Technik damit neutralisiert. Oder der Stellvertreter von Xaxat und der Stellvertreter vom Stellvertreter und dessen Stellvertreter waren alle in diesen Kampf da verwickelt.
Oder
klingt ja schlimmer als die Bürokratie in Deutschland.
Ja, da sind wir wieder bei Passierscheine 38, aber ich habe jetzt eher an Ritter der Kokosnuss gedacht. Diese beiden Wachen, die es nicht verstehen, jemanden bewachen zu wollen und denen das 7-mal erklären. Und dann, das waren die dann unter Xaxat waren. Und, ja.
Glaubst du, wir sollen den Knopf drücken? Nein, ich glaube, wir sollen den Knopf nicht drücken. Ich glaube, wir sollen ihn doch drücken. Nein, doch. Oh,
also wie gut, dass er gegen seine eigene Waffe wehrlos ist, das ist ja mal sehr praktisch. Das ist ja
absolut.
Das könnte man ja fast als Plot-Convenience bezeichnen. Was, Stefan?
Das ist wahrscheinlich das Plot-Convenience-Serum.
Ja, und wie mächtig sind denn die Leonen bitte? So schlecht organisiert, aber können alle Menschen erzeugten Energien ausschalten.
Ach, das ist deshalb.
Eine mächtige Waffe. Und warum Batterien? Ist das eine Art EMP oder wie das heißt, von der Matrix?
Ein elektromagnetischer Puls.
Batteriebetriebene Geräte mit ausschalten, oder? Ich weiß es nicht.
Ja, doch, das sollte eigentlich funzen.
Okay. Aber solange Mimo immer noch in seiner Analysekammer das nach Strich und Faden durchleuchten kann, wo die Redewendung jetzt herkam, weiß auch keiner, aber ich finde es herrlich. Ich durchleuchte es nach Strich und Faden.
Didlit. Mimo, das hat keinen Strich und keinen Faden. Ich finde es trotzdem. Didlit.
Szene 12.
Szene 9. Ja. Laura bemerkt, dass 45 Minuten später noch immer nichts mit Zumal passiert ist. Mimo hat Futura bei der Serienmischung geholfen und lobt sich. Er kann also später mit Futura in die Schnurzellenforschung gehen. Aber Mimo lobt sich zurecht, weil die Lähmung ihre Wirkung verliert. Zumal hebt die Hand zum Zeichen der Kapitulation. Er steht also mit der Erde wohl nicht mehr auf einer Kriegspfote. Und er nimmt die Pfoten hoch. Er sagt,
ich bin geschlagen, Erdenmenschen. Ich habe eingesehen, dass es falsch war, euch zu unterschätzen.
Diese Einsicht kommt mir ein bisschen zu plötzlich, Jan.
Lass ihn weiterreden.
Ich habe versucht, den Stein der Macht zu gebrauchen, als Xarxat sich mir entgegenstellte. Es ist wahr, was die alten Legenden sagen. Nur wer seiner würdig ist, kann seine Macht rufen. Gilt euer Angebot noch?
Es gilt, Zomal. Sobald unsere Anforderungen erfüllt sind, werde ich den Asteroidengürtel in Uran verwandeln. Eure Frachtschiffe können es aus dem Sonnensystem abholen. Aber es werden die letzten Leonenschiffe sein, die wir in der Nähe der Erde sehen wollen.
Ich bin einverstanden. Schaltet mir eine Überlichtverbindung zu meiner Zentralwelt. Der Computer kennt die Frequenz. Jetzt war Zumal ein bisschen aus dem Ostblock gerade, aber gut.
Irgendwie passt das auch. So, aber Futura ist etwas mietsgünstig, aber Jan reagiert ganz schnurveren. Ich traue dem Frieden auch nicht, Jan. Wer garantiert uns, dass die Leonen noch wirklich Wort halten und auf Nimmerwiedersehen aus dem Sonnensystem verschwinden?
Der Stein der Macht, Professor. Wie Sie wissen, habe ich so viele Wünsche an ihn frei, wie ich will. Sollte je wieder ein Leonenschiff der Erde zu nahe kommen, lasse ich das ganze Uran wieder in Asteroidenbrocken zurückverwandeln.
Dun, dun, dun. Laura verrät fast, dass das nicht stimmt, aber lenkt dann ein. Nemo schaltet die Verbindung. Und dann kommt es noch zu dem hier.
Es sei, Erdenmensch, ich befehle die Räumung der Erde schweren Herzens. Denn noch niemals ist mein Volk von einem anderen besiegt worden. Doch wir brauchen das Uran. Ich habe keine andere Wahl.
Tja, das war für Jan wohl ein ganz schöner Mietserfolg. Böse Stimmen könnten sogar sagen, dass es für die Katz war. Und wir kommen damit zur 10. Szene.
Also Laura ist so dumm und Zumal ist Gott sei Dank noch geistig gelähmt, dass er dieses schlechte Schauspiel von der nicht versteht, ne? Ich finde das so Panne von der.
Das ist eine der besten Sachen. Achso. Was? Und dann auch so langsam. Was? Aber du hast doch nur...
Ja. Ach, ja. Ja. Und der ist ja sogar, ich finde den Zumal, am Anfang war ich auf Lauras Seite, habe gedacht, ja, weiß ich nicht, ob man dem was glauben kann, aber der hat eine krasse Selbsterkenntnis, dass er sagt, ich bin nicht würdig, ich verstehe das, wie das hier funktioniert. Und klar, ich kann den Stein der Macht nicht nutzen, aber... Also eigentlich ist er zu clever, um auf dieses schlechte Schauspiel reinzufallen, ist er zu clever für.
Aber vor allen Dingen, dass er dann auch sagt, ich bin geschlagen. Mhm. Und Volk besiegt. Eigentlich ist es ein Deal.
Yeah, aber ich stelle mir die Leonen-Kultur dann schon fast eher so Richtung, weiß ich nicht, mittelalterliches Japan oder so vor, dass die, wenn die verlieren, dass die, keine Ahnung, zwei ihrer vier Arme abgeben müssen oder sowas und nie mehr in den Krieg ziehen dürfen. Also weil die sind ja ein sehr, sehr stolzes Volk. Da das zuzugeben, wir sind besiegt worden, das ist doch bestimmt die Schmach seines Lebens für ihn.
Aber er merkt, dass er wahrscheinlich den besseren Deal bekommt. Nur es hätte vollkommen anders sein können. Ich kann den Stein der Macht nicht verwenden. Mhm. Dieser Deal macht mehr Sinn für mich. Ich gehe drauf ein. Man hätte das komplett weglassen können, mit dem ich bin geschlagen. Das finde ich auch ein bisschen drüber, weil es eigentlich ja nicht stimmt. Es ist eigentlich den Deal, den er annimmt, weil er merkt, das ist besser als die, was weiß ich, Thomas, die 100 Trilliarden Tonnen. Also nicht so viel, aber es war schon verdammt viel. Ja, also das Asteroidengürtel ist mehr. Ganz normaler Deal.
Also das Ding ist ja, er ist ja der oberste Chef. Und Xarxat ist ja der Kommandant, der die Invasion auf die Erde da alles durchzieht. Und da würde ich einfach mal sagen, der kann die ganze Schuld auf Xarxat schieben und dann muss der halt verlassen.
Aber was witzig wäre auch, wenn mit den ganz vielen Wünschen, dass der Zumal auch mal ein bisschen schaltet, Moment, und einer der Wünsche hat mich jetzt einfach hergebracht und ihr habt nicht noch mehr gewünscht, zum Beispiel, dass ihr unverwundbar seid oder irgend sowas. Dass er dann nicht mal nachdenkt. Seltsam, wenn ihr so alle Wünsche habt, warum habt ihr dann...
Der ist noch betäubt, ne? Der hat noch Nebenwirkungen wahrscheinlich von dem...
Ja.
Vielleicht.
Vielleicht.
So erkläre ich mir das.
Das ist so für Leon, als ob er 3,0 Promille hätte. Wir sollen froh sein, dass er überhaupt reden kann.
Kann ich noch fahren bei 3 Promille.
Der Professor hat nämlich ins Serum gemischt, dass der jetzt hat ein paar Drogen mit reingeknallt, vielleicht, dass sie ihn damit williger machen. Moment, das hätte er auch eigentlich selber machen können.
Naja. Nein, Jan, das hat er gemacht und damit ist bewiesen, dass Futura immer noch sein ganzes Hirn hat.
Wirklich? Mist, habe ich mir selbst meine eigene Hypothese zunichte geredet.
Richtig.
Manchmal nur bei meinem Job.
Aber wie heißt es so schön beim kritischen Rationalismus? Dann kann man die These immer noch mal modifizieren.
Also komplett umschreiben und sagen, das habe ich schon immer gesagt.
Genau.
Kommen wir zum Finale?
Oh.
Ja. Oh, it's the final countdown. Sie gehen nicht nach Venus, sondern wir sind jetzt bei der 10. Szene. Der Erzähler bricht, Zumal hält Wort, die Leonen geben auf, Forbit nimmt Xarxat und seine Leute gefangen und übergibt sie dem Imperator. Einen Tag später wird die gesamte Kriegsmaschinerie abgebaut und per Satellitenübertragung sieht man, wie Jan den Asteroidengürtel in Uran verwandelt. Die Leonen nehmen alles bis auf den letzten Brocken mit und mit
Die Erde atmet auf. Ein langer und furchtbarer Albtraum ist zu Ende.
Da sieht man also, Jans Samtpfotendiplomatie scheint gewirkt zu haben. Kurz darauf in Futuras Institut lobt Laura Jan für seinen Trick. Und Jan meint, dass Zumal es geglaubt hätte und sich hüten würde, gegen das Abkommen zu verstoßen. Und die Leonen hätten jetzt ihr Uran und keinen Grund mehr, die Erde zu vernichten. Aber Futura mahnt, die Leonen sind stolz. Sie werden ihre Niederlage nicht vergessen. Außerdem ist der Stein der Macht weg. Aber auch das wüssten laut Jan die Leonen nicht. Der Schnurrpakt ist also geschlossen, die Leonen haben den Schwanz eingezogen, aber ein Fellkomplott könnte noch kommen. Da kommt General Forbit, der nicht in Feierlaune ist, denn Zweistein ist verschwunden. Laura meint, es sei doch blind gewesen und Jan wirft noch ein, dass Forbits Soldaten ihn in eine ausbruchssichere Zelle geworfen hätten. Aber Futura meint, dass Zweisteins Blindheit nur vorübergehend war. Er hatte den Eindruck, dass Zweistein wieder sehen konnte. Und ja, Forbit fährt fort. Laut Zumal sei Zweistein an Bord eines der Leonenschiffe entdeckt worden. Er hat sich wohl wie eine Katze davongeschlichen, weil ihm der Stubenarrest egal war. Auf die Frage von Zumal, ob sie Zweistein zurückbringen sollten, antwortete Forbit, dass sie ihn mit Kussern behalten sollten. Laut Abkommen dürften sie nicht mehr zur Erde fliegen und sie sind Zweistein los, egal ob blind oder sehend. Futura antwortet daraufhin mit
Ach General, Sie sind ein Hornochse.
Und dann warnt er, was passieren könnte, wenn Zweistein den Leonen verrät, dass es den Stein der Macht nicht mehr gibt. Der General ist daraufhin schockiert und Jan möchte Laura zu einem Mondscheinpicknick einladen, welches sie annimmt. Forbit fragt, wer ihn einlädt, worauf Futura ihm diese synthetische Kunstnahrung für Raumfahrer anbietet. Der lehnt ab und es kommt die Abschlusslache. Und ja, damit ist diese Folge besprochen.
Ging ja dann doch alles sehr schnell. Mit den Bohrlöchern also, und mit allem und alle weg.
Die Leonen können das gesamte Uran direkt mit an Bord nehmen. Also quasi in einer Tour. Was haben die denn für monströse Schiffe auch noch mit dabei?
Tja, das ist wohl das, wofür sie immer die ganze Energie aufwenden müssen. Darum brauchen sie auch immer so viel.
Loch ist im Eimer, Karl Otto.
Da beißt sich der Leone in den eigenen Schwanz, ja.
Also Uli Herzog hätte doch hier ruhig sagen können, es dauerte mehrere Monate, die Leonen kamen immer wieder und haben das irgendwie mit riesigen Transportschiffen irgendwie abtransportiert. Außerdem haben die Löcher auf der Erde wieder zugeschüttet und den Menschen Teil des Deals war, hier beim Wiederaufbau zu helfen oder irgendwie sowas in der Art. Weil die ganze Erde ist aufgebohrt und zerstört und da muss einiges getan werden. Fand ich habe mir drunter geschrieben, das ist ein bisschen, wie so oft bei solchen Hörspielen, so ein bisschen rushed, das Finale.
Ja, alles hier schnell wieder zum Status quo, dass andere Sachen passieren können. Und direkt die Explosion der Sonne.
Es ist halt bei Horst Hofmann so, er kann einen super Anfang schreiben, er kann einen super Mittelteil schreiben, aber sobald es an die Finalen geht, außer Folge 39 von Klassik, hat er bis jetzt, das habe ich jetzt so für mich festgestellt, so ziemlich alle Enden zerschossen.
Folge 39?
Folge 39, ja.
Gut, das Ende, naja.
Die ist aber gut.
Ist okay, aber gut, da kommen wir ja noch zu.
Die Frage ist jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganze Operation der Leonen ohne zivile Opfer vonstatten gegangen ist.
Ja.
So, da wird nicht mit einem Kinderhörspiel und so weiter, ja. Aber es wird nicht mit einem Wort drauf eingegangen, was hier eigentlich die für einen Schaden hinterlassen haben, finde ich. Das wird so schnell abgetan und dann sind die ja auch sofort wieder, ich sag mal, relativ flapsig dabei. Ich finde, das kommt hier ein bisschen zu kurz. Also für den Abschluss einer so epischen 8-9 Folgen umspannenden
Reihe
finde ich das zu wenig.
Ja, ist zu wenig. Hätte man noch ein bisschen mehr, vielleicht auch noch ein bisschen kritischer. Zum Glück sind die Opfer relativ gering geblieben, weil hat Horst Hoffmann wahrscheinlich keinen Grund gefunden, weil die Leonen so aufgebaut wurden, dass ihnen die Menschen egal sind.
Und man hätte ja auch so eine Art Independence Day draus machen können. Ne? Der Tag ging für immer in Westland als der Befreiungstag von den Leonen in die Geschichte ein oder irgendwie sowas, weil das war so ein episches Ereignis.
Ja.
Und dafür kommt einer der schlechtesten Abschlussgags der ganzen Serie. Also der Klassik. Der sieht doch lieber in der Armeekantine.
Ich fand den einigermaßen okay, muss ich sagen. Also ich fand, es gab schon schlechtere. Ja,
du bist doch ein Spezialist von guten Witzen.
Von Anno Dazumal, ja.
Hallo?
Ja. Armeekantine, nee. Ja, das war dann doch ein bisschen schnell. Ich weiß noch, kleiner Spoiler für Folge 25, da wird tatsächlich nochmal drauf eingegangen, Generalsoldaten reparieren mit riesigen Baggern die Löcher. Aber ich gebe Thomas völlig recht, das hätte noch im Deal mit sein können. Hört ja mal, ihr Katzenviecher, ihr habt hier die Hälfte aufgebaut, das macht ihr gefälligst wieder sauber, ihr Säue.
Ja, und wie unsicher ist denn dieser Frieden? Jetzt ist Zweistein mit an Bord der Leonen, der kann denen erzählen, hey Leute, gibt nur drei Wünsche, ist vorbei bei denen. Ihr könnt also jederzeit wieder zurückgehen und euch den Rest des Urans von der Erde krallen. Ist natürlich ein bisschen scheiße für die Menschen, würde ich sagen. Und der Vorbild hat einfach nicht dran gedacht. Und jetzt müssen wir einfach hoffen, dass die Leonen dem Zweistein nicht zuhören.
Richtig.
Auch geil, also, dass Vorbild nicht daran gedacht hat. Auch wieder so dämlich.
Ja, also viel wackeliger geht's kaum eigentlich.
Ja. Also es ist schon sehr wackelig. Also was die Leonen angeht, in der neue Superheld wird am Anfang gesagt, dass ein brüchiger Friedensvertrag mit den Leonen besteht. Und das ist auch so ein Problem, es wird nie. Wir haben jetzt noch Folge 25 in der Klassik und danach hören wir von den Leonen nie wieder etwas. Und das finde ich schade, weil wir hatten ja dann in Folge 26 die Bärenmenschen, die ja erbitterte Feinde von den Leonen sind. Und da wird dann halt noch dieser Supercomputer zurückgegeben und das war's dann für den Rest der Klassik. Und da hätte man vielleicht mal ein bisschen auf das Leonenreich eingehen können und das halt im Nachhinein glatt bügeln können. Beispielsweise das Leonenreich ist in zwei, drei Lager zerfallen seit der Niederlage auf der Erde. Es gibt die einen, die möchten die Erde trotzdem nochmal vernichten, die anderen möchten das nicht und dann, dass die Antenne da halt entsprechend helfen muss und das kommt dann halt einfach nicht.
Im Zweifel hätte das Dunkle Imperium ja auch ein Crossover mit den Leonen sein können, also dass die Leonen, wie heißt das Zeug da nochmal, ist das Nichts?
Das Nichts, genau.
Dass das Nichts auch die Leonen bedroht und die deswegen irgendwie mit den Menschen zusammenarbeiten müssen, das hätte ja irgendwie ganz gut gepasst zum Beispiel. Also so eine Bedrohung, die das gesamte Universum betrifft, wo man sich dann halt auch mit seinen mehr oder weniger Feinden zusammenschließen muss.
Ich finde es tatsächlich nicht. Ich finde es super, dass das Dunkle Imperium und so seitan, dass das so standalone ist, beziehungsweise was ganz Neues. Und dass der Frieden dann eben doch geklappt hat, okay. Dafür mussten sie sich einige neue Dinge ausdenken. Finde ich wirklich in Ordnung, dass man da nicht, dass man das dann wirklich abgeschlossen hat. Ist natürlich, weil das Ende so wackelig ist und so, das hätte man ein bisschen solider machen können. Ja, aber ansonsten, ich weiß ja, ein kleines Vöglein hat mir geflüstert, dass der gute Stefan diese Folge gar nicht mal so mag. Deswegen können wir ja, ich weiß gar nicht, wie ist das nochmal? Machen wir jetzt erstmal so Gesamtfazit oder erstmal VIP?
Wir kommen jetzt zu unseren Kategorien und zwar erstmal zu unserem
Zitat der Folge.
Lächerlich. Sie sind ein Kleingeist. Was bedeutet die Erde? Finde ich einfach so witzig und deshalb ist das mein Zitat der Folge.
Sehr gut. Stefan?
Ich wollte jetzt mal dir den Vortritt lassen, Jan. Was ist dein Lieblingszitat?
Das ist einfach, also diese Szenenbeschreibung, und das ist fast schon eine Selbstparodie, diese absolute Zart schneidet ihm mit einer Geste das Wort ab. Das ist einfach, also ist auch komplett hängen geblieben bei mir.
Bei mir ist es halt, was Vorbild dann zu Futura sagt. Professor, mein Platz ist in diesen Minuten bei meinen Männern. Bis hin zu, jawohl, geben Sie mir jetzt das Serum. Das ist mein liebstes, ernstes Vorbild-Zitat, weil es halt wirklich so, ja, diese Seite von ihm super auf den Punkt bringt.
Kommen wir dann zu unserem
Lieblingscharakter.
Bei mir ist das Zomal, weil ich den einfach dann in letzter Konsequenz irgendwie durch und durch, weiß ich auch nicht, also das ist ein guter Charakter im Prinzip. Also jetzt mal abgesehen von seiner Intention in dieser Folge oder von seiner Aufgabe im leonischen Komplex oder wie auch immer, der ist ein Kämpfer, das ist so eine Art Vorbild. Jemand, der auch versteht, dass er besiegt wurde und vor allen Dingen, der zu seinem Wort steht im Nachhinein. Und irgendwie finde ich das ganz, ganz angenehm in dem Fall. Deshalb ist das der.
Dem kann ich mich nur anschließen. Zumal wollte ich auch sagen. Mhm. Und alles, was Thomas gesagt hat und zusammen mit diesem extrem geilen Stimmeffekt und dass er auch so schön langsam spricht. Auch nicht nur so ein Kämpfer, so ein Krieger, sondern auch so ein bisschen der Rudolf Scharping, der Leonen. Also großartig.
Stefan.
Ich kann mich echt sehr schwer entscheiden. Zweistein kommt nur am Anfang vor und ja, er hat ein paar großartige Zitate. Jan, da kommen wir jetzt noch gleich dazu. Eher nicht, Laura auch nicht. Futura? Nein, Vorbild oder Xaxat? Wisst ihr was? Ich entscheide mich jetzt einfach mal für Xaxat. Meine Güte, der muss ziemlich unfähig sein, dass er es so verballert, die Erde gescheit zu vernichten. Also erstens mal, das mit diesen Strahlenbomben und mit den Wissenschaftlern ist schön bedrohlich. Jetzt mal so ein bisschen Meta gesehen, den habe ich in meiner Fanfic dann halt nochmal schön aufgebaut und aus dem auch noch ordentlich was rausgeholt. Darum, ja, Xaxat. Nicht zu verwechseln mit Xaxas.
Ja, das ist der Oberbösewicht in die neue Dimension. Das ist wirklich verdammt nah dran.
Namensverwertung.
Fazit und Folgenranking.
Jetzt habe ich eine Frage, Jan.
Ja.
Wärst du in der Lage, weil die nächsten Folgen kommen ja auch, von den ersten jetzt 24 Folgen ein Ranking zu erstellen für dich?
Way
das vielleicht
ahead of you. Ihr habt mich nämlich inspiriert. Ich habe die Excel-Tabelle schon gemacht. Einfach nur mal so nebenher, weil ich Lust drauf hatte. Ja, und
das heißt, du kannst die Folgen im Nachgang auch immer einordnen dementsprechend.
Ich ordne sie immer ein, aber immer erst und nach unserer Besprechung. Auch nochmal für mich selber, genau. Weil da gibt es auch einige Überraschungen. Wie ihr ja wisst, wo ich zum ersten Mal dabei war, die war doch nicht so schlecht dann im Endeffekt. Und ja, also vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Sonderpodcast, wenn wir mit der Classic durch sind, wo wir unsere Top 5 und Flop 5, aber ich habe...
Ja, oder ich kann es auch mal vielleicht bei Instagram posten, kann ich mal unsere Listen posten, jetzt vielleicht Stand Folge 25, macht ja vielleicht sogar Sinn, dass alle wissen, woran sie sind und dass, wenn du in der Zukunft einordnest, dass man auch weiß, wie deine Liste überhaupt aussieht. Und Stefan, also wenn ihr mir das zur Verfügung stellt, dann würde ich das einmal bei Instagram irgendwie verwerten. Also, das Ende dieser Folge ist irgendwie versöhnlich und gut, weil es den Zyklus abschließt, aber für mich hat das einfach zu viele Logiklöcher, steht auf zu wackeligen Füßen und die Dinge wurden für mich in dieser Folge dann, wie gesagt, wenn man den ganzen Abschluss der Reihe sieht oder die ganze Geschichte, die damit zusammenhängt, und das ist ja für viele auch dieses Alleinstellungsmerkmal ist von Jan Tenner, dieser Stein der Machtzyklus, eine Serie innerhalb der Serie, ist mir das zu schnell. Auch der Umgang mit den drei Wünschen, die Tatsache, dass die Regeln unklar sind und jetzt einfach quasi mehr oder weniger erfunden werden, das stört mich. Das ist, obwohl es ein geiles Szenario ist, dieses dystopische Endzeit, die Erde wird quasi vor unseren Augen zerstört von einer übermächtigen Alien-Rasse. Trotz dessen zündet die Folge bei mir nicht so richtig und ist mein neuer Platz 12.
Ich habe mich gerade eben in diesem Moment entschieden. Es ist tatsächlich mein Platz 11.
Okay.
Gerade jetzt einfach mal so gesagt. Ja, wie gesagt, das Szenario, die erste Seite ist noch okay. Ich finde auch tatsächlich, ich denke, Stefan wird sehr dagegen argumentieren. Ich finde die Wünsche, ich finde es für Kinderspiele und so, wie das gemacht ist, tatsächlich in Ordnung. Und deswegen ist das jetzt erstmal für die Folgen im Mittelfeld bei mir. Ja, es kommt nicht an die großartigsten rein, wegen eben dieser, vor allen Dingen, weil es so gerusht ist am Ende, aber ansonsten, ja.
Stefan.
Gut, fangen wir doch einmal mal mit dem Positiven an. Die Folge hat einen guten Spannungsbogen, von der Rückkehr zur Erde über das Ultimatum bis hin zum letzten Kampf zwischen Zumal und Xaxat. Also Folge 24 schafft es, diese Weltuntergangsstimmung zu vermitteln. Forbits Abwesenheit, nachdem er das Flugseum genommen hat, hat mir damals Gänsehaut verpasst. Denn du denkst dir dann auch, Heilige, ist dem jetzt irgendwas zugestoßen? Also das macht dieses Hörspiel richtig, richtig gut. Das ist jetzt so dieser Punkt, wo ich sage, alles super. Aber jetzt kommen wir zu dem Teil, zum Elefanten im Raum. You're gonna tear me apart, Xaxat. Wird so mal wohl gesagt haben. Aus Schreibersicht muss man extrem vorsichtig sein, wenn ein Charakter die Möglichkeit hat, sich etwas zu wünschen. Denn dann müssen Regeln her, damit man Logikfehler verhindert. Und diese Regeln, die gibt es hier nicht oder sind der Schere zum Opfer gefallen. Und es wird nie richtig erklärt. Und ja, ich habe mich, das ist jetzt auch mal so, ich habe mich durch alle Kommentare und Foren damals gelesen, also die es damals gab, die es jetzt noch gibt. Und das Ergebnis zum Stein der Macht ist immer dasselbe. Man spricht über den Stein der Macht, wie geil diese Reihe ist, aber über das Ende spricht nie jemand. Die meisten Leute denken sich, Jan hätte sich 1000 andere Sachen wünschen können. Sei es eine neue Technologie, mit der die Leonen kein Uran mehr brauchen, oder die Leonen verlieren das Wissen um ihre ganze Kriegstechnologie und kriegen sie nie wieder, oder sie werden in eine andere Dimension verbannt, wo sie zwar überleben, aber niemanden mehr schaden können. Es ist halt wie gesagt, wir als Hörer wissen nicht, welche Regeln Jan hier befolgen muss, damit er den Stein der Macht würdig gebrauchen kann. Dass Jan als Charakter geeignet ist, das können wir so stehen lassen. Also ich muss sagen, ich hätte dem Stein halt eher Professor Futura gegeben, aber es ist mir schon klar, warum Jan halt diesen Stein haben muss. Von dem, was wir über die Leonen bisher gelernt haben, die sind vor allen Dingen eines, nämlich hinterlistig. Verdeckte Operationen, Sie nehmen sich einfach, was sie wollen. Ihre Pläne bestehen aus Ostereiern, versehentlichen Vulkanausbrüchen, Weltraumpflanzen, Planetenzerschneidern. Übel. Und jetzt muss man mal bedenken, das sind Aliens. Die haben eine ganz andere Vorstellung von Moral und Ethik, als wir Menschen es haben. Und das, was wir Menschen halt haben, ist, Angriffskrieg ist definitiv als unethisch zu sehen. Verteidigungskrieg ist in Ordnung und was die gemacht haben, war halt ganz klar ein Angriffskrieg. Ich erinnere nur an Dorkons, wir brauchen keine Freunde, wir haben uns stets genommen, was wir wollten. Also man kann darauf schließen, dass die ein Imperium sind und dass sie sich halt nicht großartig um das Leben von anderen Außerirdischen kümmern. Wieso habe ich damals 3-4 Seiten geschrieben? Das geht doch nicht, das kann ich doch nicht alles vorlesen.
Das ist richtig.
Du kannst es ja nachliefern, Stefan.
Die Leonen, das ist halt wirklich so die schlechteste, meines Erachtens, Variante, die sie haben wählen können, um halt diese 3 Wünsche zu verwenden. Und diese 3 Wünsche hängen halt wie ein Damoklesschwert über dieser Folge. Hätte man das irgendwie gescheit gelöst, dass Saturn vielleicht als Geist nochmal mit dabei ist oder dass Jan halt so die Regeln gekriegt. Zum Beispiel, man hätte so ein Konzept einführen können, das Konzept der karmischen Heimzahlung. Das heißt, Jan darf die Leonen nicht zur Hölle wünschen, weil das dann irgendwann auf ihn zurückfallen könnte, dass damit die Menschen dann zur Hölle gewünscht werden würden. Da hätte man dann nochmal einen Rückbezug zu Saturns Volk machen können, dass die halt den Stein zu oft eingesetzt haben und durch diese karmische Rückzahlung halt entsprechend dann untergegangen sind. Und damit, ich hätte es nie für möglich gehalten, das ist für mich der neue Platz 46.
Hinter dem Geschenk der Leonen.
Korrekt. Denn wow. Das ist zwar auch, also ich muss sagen, im Nachhinein, ich war sehr unfair dem Osterei gegenüber, aber das ist ja schon für mich ein mächtiger Ausreißer nach unten, aber das mit den 3 Wünschen killt es halt für mich komplett.
Ich habe tatsächlich andere ganz unten bei mir, kann man vielleicht das nächste Mal, das ist eine Überraschung, wenn wir das nächste Mal zusammenkommen, ganz andere Folgen, die auch unter anderem bei deinem kleinen Cameo, Stefan, in diesem anderen Podcast, dein Podcast-Gesprächspartner, da hat eine Folge auf ziemlich weit oben gesetzt, die bei mir ganz unten ist. Fand ich auch wieder interessant, wie verschieden die Geschmäcker sind.
Ja.
Aber Stefan, deine Kritik finde ich nicht so vernichtend wie zum Beispiel für das Geschenk der Leonen. Das klingt eher so nach Details, die dich jetzt, nicht direkt Details, es ist ja die Sachen, es ist gerusht am Ende, klar. Aber das, was du jetzt angeprangert hast an der Folge, klang jetzt nicht so schlimm für mich, dass du sie auf den allerletzten Platz verfrachten musst. Was wären denn bessere 3 Wünsche gewesen aus Jans Position heraus?
Gut, fangen wir einfach mal an. Erster Wunsch, die Menschheit und die Erde sind komplett immun gegen Leonen und leonische Waffen. Dann kannst du ganz entspannt zur Erde zurückfliegen und die Leonen denken sich dann erst einmal, was zum Teufel geht hier vor? Die Menschheit denkt sich auch mal kurz, was zum Teufel geht hier vor? Dann kann die Menschheit erst einmal die Leonen zurückschlagen. Dann gehst du einfach hin, setzt ein paar Leonen fest, horchst sie aus, findest raus, wie sie ticken, so nach dem Motto. Sie haben einen unglaublichen Respekt vor jedem, der den Stein der Macht findet, weil es eine Prophezeiung gibt, dass derjenige, der den Stein der Macht erhält, das Leonenvolk irgendwann mal vernichten wird. Jan berichtet das denen und dann kommt Zo mal selbst und ist halt ziemlich geschockt. Und dann macht Jan ihm ein Angebot. Diese Prophezeiung braucht nämlich nicht zuzutreffen, wenn er brav ist und die Erde in Ruhe lässt. Und er hat noch 2 Wünsche frei. Er wünscht sich mit dem 2. Wunsch, dass sie genug Uran haben, um auf neue Energien umzusatteln, aber koppelt diesen 2. Wunsch an einen 3. Wunsch. Wenn die Leonen nochmal irgendeinen Menschen angreifen sollten, dann wird sich im Nachhinein alles Uran und alle Technik, die sie jemals hatten, in Staub verwandeln. Somit könntest du zum Beispiel.
Gut, das aber da jetzt so eine spannende Story dann draus zu machen. Ja, kann man schon machen, stimmt. Ist eine Alternative. Ich finde es nach wie vor nicht so schlecht, wie viele. Ich habe ja auch ein paar von in diesen Foren gelesen, die das wirklich sehr ankreiden. Das kann ich nicht finden. Ich finde das in Ordnung. Auch wenn das, wie gesagt, am Ende vielleicht nicht episch genug ist. Aber gut, das ist ja, die Geschmäcker sind verschieden. Deswegen machen wir sowas, nicht wahr?
Über Geschmack kann man nicht streiten,
sagte
der Affe und bis in die Seife.
Der Affe und bis in die Seife.
Der Leone oder die Katze, Stefan, ich bin enttäuscht.
So, ihr habt am Ende der Folge gemerkt, das Fazit ist etwas länger ausgefallen, als Stefan vielleicht vorher gedacht hatte. Und da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch lange drüber kontrovers diskutieren, inwiefern was hätte besser gemacht werden können. Aber das könnt ihr ja vielleicht. Vielleicht könnt ihr ja ausnahmsweise mal unter unserer Folge bei Instagram was kommentieren. Das passiert selten genug. Ja. Das wäre ja vielleicht mal ein Anlass. Oder natürlich im Science-Fiction-Fantasy-Forum, da wo unsere Folgen, also zu jeder Folge ein Thread erstellt wird. Der Stefan wird mir bestimmt nochmal den Link schicken und ich packe den in die Shownotes, dann könnt ihr mal reinschauen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in Folge 25 wieder. In welcher Konstellation genau, wissen wir noch nicht, aber mindestens 2 von 3, die heute dabei waren, sind dann auch wieder dabei.
Ja.
Jan, irgendwelche weisen Worte zum Schluss?
Ja, also wir kommen jetzt regelmäßiger, versprochen, denn das ist das Wichtigste bei Podcast. Content, Content, Content. Ihr Lieben. Ja.
Er will kontinuierlich, will er Content bringen, Leute.
So machen wir das. Also, bis dahin. Tschüss.
Macht's gut.